Ja, dann walten sie hier allerdings, ne?
Ach ja. Ich habe überhaupt nicht realisiert, dass ich ja was sagen muss.
Ja, das ist im Podcast voll sinnvoll irgendwie, wenn man auch mal was sagt. Ne? Das müssen wir eigentlich drin lassen, das ist auch schon wieder okay. Geil. Ey. Das
auf jeden Fall.
Ihr Töne.
geiles Intro. Echt, das kommt davon, wenn man quasi direkt aus dem Auto auf den, vor dem Bildschirm fällt.
Ajo, mein Name ist Erwin Lottemann.
Ja, genau.
Lange nicht mehr. So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen plus eins mit Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo. Und wir sind angekommen bei den Specials.
Genau. Heute soll das Thema Fußball sein und deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar Kim. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich mit dabei sein darf. Man kennt mich vielleicht vom Weserfunk, einem Werder-Podcast bei meinsportpodcast.de und auch Social Media, Twitter bin ich als Kimosch46 unterwegs. Da ist mir der ein oder andere vielleicht schon mal über den Weg gelaufen und war auch im letzten Jahr schon beim Special für Feuilletöne zum Thema Fußball mit dabei. Das heißt jetzt schon zum zweiten Mal in einem Kulturpodcast. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich so viel mit Kulturen zu tun hatte, war, als ich mit Punkern in einer WG gelebt hatte. Da hatten wir viele Kulturen, allerdings mehr so Pilz- und Schimmelkulturen bei uns im Badezimmer. ich hoffe, hier geht es ein bisschen hygienischer zu, gerade in diesen Zeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau. Wir werden am Ende natürlich nicht müde werden, sowohl am Anfang als auch am Ende der Sendung darauf hinzuweisen, dass ihr bitte abstimmen mögt. Auf feuilletöne.de könnt ihr einfach auf Menü klicken, dann seht ihr da zwei neue Punkte, nämlich die besten Alben des Jahres und die besten Bücher des Jahres. Da geht bitte hin und stimmt ab. Bei den Alben habt ihr 5 Stimmen und bei den Büchern, glaube ich, habe ich 3 eingestellt. Genau. Da könnt ihr dann auswählen, welche fünf Alben oder welche 3 Bücher ihr am liebsten mögt. Wenn ihr nur 1 habt, dann geht natürlich auch das. Und ansonsten werden wir euch in der nächsten Zeit damit nerven und noch mehr nerven und noch mehr nerven, bis alle abgestimmt haben. Also vorher gehen wir hier nicht raus, ne, aus diesem Jahr. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das Jahr ist scheiße. Einzelne. Also ne, stimmt ab. So, genug dazu. Genug Housekeeping. Fußball war in diesem Jahr, wie so ziemlich alles, relativ besonders. Es gab eine Menge Auf und Abs. Wie hast du das erlebt? Wie ist es bei dir so? Wie hast du das Jahr fußballtechnisch erlebt?
Ja, es war tatsächlich schwierig. Also das ganze Jahr war ja irgendwie schräg und durch Corona wurde meinem Fantum zwischendurch schon mal so richtig der Stecker gezogen, muss ich sagen. Also das gab einfach Wichtigeres und der Fußball war irrelevant eine ganze Zeit lang. Und dann kam er zurück wie Phönix aus der Asche und hat gesagt, so hier bin ich wieder. Aufmerksamkeit auf mich und hat viel dafür getan, dass die Aufmerksamkeit halt auch auf ihn wieder fällt. Und ja, ich konsumiere ihn nach wie vor, aber der Begriff konsumieren trifft es ganz gut. Also es ist anders und es ist nicht mehr so leidenschaftlich, wobei ich mich über ein schlechtes Spiel meiner Werderaner nach wie vor herrlich aufregen kann und über ein gutes Spiel aufreuen kann, aber es zündet einen nicht so richtig an wie früher und ich bin gespannt, ob das wiederkommt. Das ist tatsächlich die große Frage, die ich für mich stelle, ob da einfach Sachen in den Fokus gerückt sind und der Fußball jetzt hinten dran steht, der halt eine ganze Zeit lang dann doch irgendwie sehr, sehr groß in meinem Leben war. Und das wird halt interessant. Aber dieses Jahr mit auch der Unterbrechung der Saison, dann wurde es fortgesetzt und dann war es für mich als Werder-Fan ja auch bis zum Ende hin spannend. Ich glaube, das hat dann noch so ein bisschen den Level hochgehalten. Die neue Saison ging dann auch zügig los. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig und ich glaube, man kann das auch erst so mit gehörigem Abstand richtig einordnen, was da alles passiert ist in dem Jahr.
Die Frage ist ja, wie fandst du das damals, als das wieder angefangen hat? Warst du begeistert so? Fandst du gut?
Ich war da sehr ambivalent unterwegs. Also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, weil es kam natürlich auch ein bisschen Ablenkung, weil man hat ja nichts gemacht, ist ja nach wie vor so, man macht ja nicht viel. Also ich gehe arbeiten, dann bin ich zu Hause bei meiner Familie und dann gehe ich wieder arbeiten. Und irgendwann, ja, Netflix ist nicht unbedingt leer geguckt irgendwann, aber man freut sich dann doch über etwas, was dann gerade aktuell geschieht, was man live sieht und was dann halt keine Sondersendung zum Thema Corona ist. Also das konsumiere ich dann schon und Ja, ich habe mich schon gefreut, dass er wieder da ist, habe aber auf der anderen Seite halt auch schon das Gefühl gehabt, warum eigentlich? Also klar, Wirtschaftsfaktor wurde ja von der Bundesliga selber vorgeschoben, wie wichtig das ist und auch so ein bisschen Brot- und Spiele-Argument haben sie ja auch gebracht, dass das natürlich als Ablenkung wichtig ist. Ich habe es ja dann so auch genutzt als Ablenkung. Aber diese Sonderstellung ist mir dann trotzdem sauer aufgestoßen. Und das, ja, ist halt diese Ambivalenz, die an dem Öl drin war, ne? Das zu konsumieren, aber dann auch gleichzeitig zu denken, ja, so ganz richtig ist es aber nicht, dass ihr jetzt wieder da seid und in der Form mit den ganzen Tests und dies und das. Also, wenn man dann hört, in welcher Taktung die Spieler und Offiziellen getestet werden und an anderer Stelle hört man und sieht man und liest man halt, dass inzwischen die Teststrategie vom Robert-Koch-Institut geändert wird, weil man ja einfach nicht mehr hinterherkommt mit dem Testen. Das ist schon sehr merkwürdig. Also das macht dann auch was mit einem, klar.
Ja, ich finde es halt auch schwierig, wenn man das Ganze im Verhältnis zu den anderen Sportarten setzt, so, ne? Es ist immer so dieses Ding, die dürfen das und wir dürfen das nicht. Das kann man natürlich eine gewisse Zeit lang durchhalten, argumentativ. Dann kann man zum Beispiel mit wirtschaftlichen Geschichten kommen und dass die ja natürlich auch Firmen sind. Dann sagen andere Firmen natürlich, ja gut, wir sind aber auch eine Firma, uns hilft auch keiner. So, jedenfalls nicht in dem Maße. Auf der anderen Seite will natürlich auch niemand, dass die halbe Bundesliga irgendwann mal sich einen Strick nehmen muss. Also das ist schon alles sehr schwierig. Und dann gibt es eben als Fan auch diese Ambivalenz, die du ja gerade auch schon sehr schön beschrieben hast. Auf der einen Seite freut man sich natürlich total, dass der Fußball wieder da ist oder war. Und dann sieht man diese Spiele und denkt so, okay, wow. Weil diese Atmosphäre war schon gerade am Anfang. Ne? Man hat sich ja mittlerweile schon dran gewöhnt. Man nimmt es ja schon gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis. Wenn ich jetzt ein Werder-Spiel sehe, dann mache ich mir da gar keine Gedanken mehr drüber im Moment. Das ist nicht, dass ich die ZuschauerInnen nicht vermisse oder so, aber das ist dann halt so. Am Anfang war das noch total weird. Da hat man noch gedacht, okay, wow, man hört die Trainer auf einmal. Man hört vielleicht sogar die Schiedsrichter mit den Spielern interagieren oder sonst irgendwas. Und jetzt ist das einfach so, ja, halt, ist halt so. Das ist halt, ja, das nutzt sich halt alles ab, ne? Man gewöhnt sich halt einfach dran. Und das ist, glaube ich, oder ja, das kann dann für den Fußball am Ende des Tages hinten raus schwierig werden, weil wie willst du eine emotionale Komponente neu entfachen, wenn die gar nicht auf dem Platz beziehungsweise auf den Zuschauerrängen nach Hause in dem Fall transportiert wird? Kann sie ja im Moment auch logischerweise gar nicht. Also das ist echt schwierig. So, wenn man natürlich schon Fan einer Mannschaft ist, ist man natürlich trotzdem klar dabei und so und fiebert mit und tut und macht, aber diese ganz große Emotionalität, die fehlt halt. Dieses, was die Zuschauer eben auch machen im Stadion, das ist so, so wichtig. Und es gibt nicht viele oder nicht wenig Podcasts, die sagen, genau das ist das, was die wollen.
Ja, also es kann sein, aber ich weiß nicht, sind denn die Offiziellen bei DFL und DFB und in den Vereinen, sind die schon so weit entfernt von der Basis oder auch von anderen Sportarten, dass sie gar nicht merken, dass doch Fankultur das größte Gut ist, was der Fußball hat? Also auf jeden Fall in Deutschland.
Wollte ich gerade sagen.
Das mag ich mir eigentlich immer noch nicht vorstellen, weil wie weit kannst du dich von der Basis entfernen? Und das mag sicherlich für manche Marketingkonstrukte gelten, die dann im Fußball unterwegs sind inzwischen, aber es kann doch nicht für das Gros der Fußballvereine gelten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen und das will ich mir einfach nicht vorstellen. Also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Vielleicht ist es dann doch der Gedanke, der mich da durchträgt. Aber nein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich glauben. Aber sie wollen natürlich eine andere Fankultur vielleicht als bisher. Sie wollen keine kritische Fankultur, das ist ganz klar. Und ich mache mir auch Gedanken, was wird da jetzt eventuell, wie lange geht das noch so was mit der Sozialisierung von jungen Fußballfans, die dann jetzt, das ist ja sowieso, hat sich das ja gewandelt vom Fan von Mannschaften zum Fan von Superstars sein, also dann wird ja auch mal das Trikot gewechselt, wenn dann halt der Spieler wechselt. Und ich glaube nicht, dass das jetzt besser wird, weil die Identifikation mit den Vereinen geht natürlich auch über die Fankultur. Das darf man nicht vergessen. Ne? Klar, man sucht sich seinen Verein nicht aus. Das hat ja schon Nick Hornby in Fever Pitch vor zig Jahren hervorragend beschrieben. Ne? Wie ich mich in den Fußball verliebte, so verliebte ich mich später nur noch in Frauen. Und zwar auch mit dem Hinweis, nicht daran denkend, welch Schmerz mir das bereiten wird im Endeffekt. Und das gehört natürlich auch dazu. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen schon so weit weg davon sind. Aber kritische Fans sind natürlich ungern gesehen. Und die bleiben natürlich im Moment weg. Also auch bei den Spielen, wo dann ein paar tausend Zuschauer im Stadion waren, es waren halt nicht die aktiven Fanszenen. Und ich zähle nicht zu den zur aktiven Fanszene. Das muss ich nochmal ganz klar hier deutlich machen. Aber ich halte sie für sehr wichtig. Ich bin auch nicht mit jeder Position, die aktive Fanszenen, und die sind sehr divers, halt auch einnehmen. Und die sind auch innerhalb eines Vereins sehr divers. Das darf man auch nicht vergessen. Die treten nicht als eine Einheit auf. Wenn sie als eine Einheit auftreten bei bestimmten Themen, dann sollte man sich Gedanken machen, was sind diese Fans alle so sehr vereint? So, dann muss es etwas Wichtiges sein. Und im Moment sieht man das. Also das geht ja einfach darum, wie wird mit Daten umgegangen? Wie wird im Moment werden natürlich Daten erhoben zur Rückverfolgung von Corona, von Hotspots? Das ist alles sehr wichtig. Ob das wieder weggeht aus den Fußballstadien und aus dem oder aus der Gesellschaft allgemein, muss man ja schon fast sagen. Das wage ich im Moment zu bezweifeln. Und das ist natürlich schon eine Hürde für Menschen, ob sie jetzt in ein Stadion gehen, sich eine Karte kaufen und ob das jetzt Fußball oder ein Konzertticket ist oder was anderes. Ich bin gespannt. Also das ist ein ganz, ganz breites Feld, was da eigentlich jetzt noch zutage getreten ist durch Corona tatsächlich. Und ja klar, es wird dem einen oder anderen Offiziellen vielleicht sogar ganz recht sein. Also ich denke da insbesondere an Offizielle von Rasenballsport Leipzig, an Herrn Minzlaff zum Beispiel, der sich dann ja auch klar positioniert und dann sagt, ja gut, wenn es dann jetzt wirtschaftlich eng wird, dann sollten die Vereine mal ein bisschen sparen. Das lässt sich natürlich aus der Position eines Clubs, der von einem Multimilliardär gefördert wird und von einem großen Konzern wie Red Bull, der dahinter steht, gepusht wird und der mal so eben schnell 100 Millionen Schulden erlassen bekommt, lässt sich das natürlich sehr leicht sagen. Und das sind natürlich jetzt auch, das ist normalerweise, wäre das, wenn er sowas sagt, wäre in den Stadien am Spieltag darauf, wäre die Hölle los. Mhm. Mit Bannern, mit Gesängen, mit Sprüchen, mit Positionierung. Und das bleibt natürlich im Moment aus. Also das ist natürlich einer der Vereine, die davon profitieren im Moment, ganz klar. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das klar genutzt wird und dass das, ich will nicht sagen, dass Red Bull Rasenballsport-Verantwortliche Corona gut finden, aber sie wissen es schon zu nutzen.
Ja, klar. Und die Fanszenen werden ja auch nicht gehört, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Geht ja gar nicht im Moment. Klar. Und die werden halt, wo du gerade sagst, wie weit ist der DFB weg? Naja, der DFB wird argumentieren, wieso? In England geht's doch auch. Ja.
Ja.
Was macht England besser?
Nichts.
Wenn ich fragen darf?
Nichts, okay. Ja, ist die Definition, ob es besser ist. Das ist natürlich auch eine Frage der Position, wo man steht. Ich sag mal so, monetär machen sie sicherlich einiges besser, was die einzelnen Vereine angeht, wenn bei dem einen oder anderen mehr Geld in der Tasche ist. Und es werden höhere Ablösen gezahlt, die Spieler verdienen dort mehr. Dann könnte man sagen, sie machen finanziell Sachen besser. Wie nachhaltig das ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und was für Zuschauer in die Stadien kommen und dort Geld ausgehen, ist nochmal ein weiteres Thema. Also, und das ist auch gar nicht vergleichbar. Also, die haben halt touristische Fans, ne? Du kannst ja von Deutschland aus, kannst du jetzt vor Corona, danach sicherlich auch wieder, kannst du halt easy ein Ticket für ein Spiel beim FC Liverpool buchen mit einem ganzen Wochenende in der Stadt. Und das gilt halt auch für die Londoner Vereine. Das sind halt richtig touristische Reisen dahin. Das ist, glaube ich, für Arminia Bielefeld beispielsweise in der Bundesliga schwer zu vermitteln, dass dann irgendwie die Briten nach Bielefeld reisen. Oder gar halt auch viele asiatische Touristen, die dann irgendwie sich denken, ja Mensch, hier die ostwestfälische Provinz, da wollten wir immer schon mal hin. Dann machen wir doch gleich ein ganzes Wochenende in Bielefeld, wenn wir schon mal hier sind. Und mit unseren 8 Urlaubstagen im Jahr, das nutzen wir doch komplett aus. Und hinterher gucken wir uns vielleicht sogar noch ein Drittligaspiel von Preußen Münster an. Oder Viertliga, ich weiß gar nicht, wo die wohl spielen. Und das kannst du halt anders in London machen. Ja, in London kannst du halt 7 Tage verbringen und 7 verschiedene Traditionsvereine dir die Stadien angucken, so und Spiele angucken. Und nimmst dann natürlich schon was von der Stimmung mit. Ob das die Stimmung ist, die Premier League groß gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. Also insofern ist es besser in England, tatsächlich eine Frage der Position. Aber viele Verantwortliche in der Bundesliga werden neidisch nach England gucken. Auch da bin ich mir sicher.
Ja, aber sie vergessen dabei natürlich, dass die Vereine in England in der Premier League gar keine Vereine mehr sind. Das ist ja mittlerweile alles andere als irgendein Verein. Das sind ja alles RB Leipzige, die darum spielen, sozusagen. Selbst Liverpool ist nicht so das, was er mal war, dieser Verein.
Nein, aber mit dem Vorteil gegenüber Leipzig, dass sie halt eine Historie haben.
Das ja. Das stimmt.
Und das gilt natürlich auch schon für Manchester City, die ja, oder auch für Chelsea London, wollte ich gerade sagen, ja, für den FC Chelsea, für Chelsea. Die haben halt eine Historie, bevor sie von Investoren oder von Oligarchen übernommen wurden. Die ist dann natürlich nicht einfach ausgelöscht. So, das ist natürlich da. Und die, aber ob die komplette Fanszene, die vorher da war, geblieben ist, Wobei, bei City ist, glaube ich, immer noch einer von den Gallaghern, ich glaube, es ist Noel Gallagher.
Ja, ja.
Immer noch sehr aktiv in der Fanszene und hat sich über die Meisterschaften mit dem Katari-Geld hat er sich sehr gefreut.
Ja, aber das ist eben das, ne? Das kannst du halt nicht vergleichen. Wir haben halt diese Art von Verein hier in Deutschland nicht. Oder wir haben sie, aber nur sehr wenige davon. So, also Werder Bremen ist es definitiv nicht. Das ist halt ein ganz normaler Durchschnittsverein, so wie man ihn schon immer kannte. So, und der wäre zum Beispiel in der Premier League, der wäre nicht mal in der vierten Liga wahrscheinlich da drüben.
Nein. Nee, aber das hat ja auch die Tür geöffnet zu so merkwürdigen Konstrukten in England, dass da hat es nicht irgendein professioneller Pokerspieler oder E-Sportler hat dann einen Verein aufgenommen, hat den im Endeffekt für Steuerabschreibung genutzt und ähnliches, um ihn wieder abzustoßen danach und sowas. Also das sind halt dann auch Wirtschaftsunternehmen und da gehen dann Wirtschaftsheuschrecken drauf. Und wo Heuschrecken waren, bleibt nichts übrig. So, und das gilt halt auch für Vereine in England. Und insofern sollte das ja eigentlich ein mahnendes Beispiel sein. Aber es wird dann halt doch nur auf die Topclubs geschaut und nicht auf Vereine, die inzwischen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind in England. Und das ist natürlich ein großer Fehler, der gemacht wird, wenn wir über die 50+1-Regelung in Deutschland reden.
Die ja auch mehr oder weniger nicht mehr existent ist, wenn man mal ehrlich ist. Es gibt ja nur noch ein paar Vereine, die sich daran freiwillig halten, sind wir mal ehrlich.
Ja, das ist eigentlich, es ist Folklore.
Ja.
Das ist nichts anderes als Folklore, die 50+1-Regelung. Also 50+1-Regelung, für die es nicht wissen, bedeutet, dass eigentlich die Mehrheit des Vereins immer, also der Mehrheitsanteilseigner am Club muss immer der Verein sein und damit die Mitglieder ja im Endeffekt. Das lässt sich aber natürlich auch gut umgehen, wenn man zum Beispiel wie bei Rasenballsport nur eine Handvoll Mitglieder hat, die dann darüber bestimmen, ist das ja sowieso schon obsolet, weil es ja keine breite Masse ist und die sagt, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen oder dahin wollen wir uns nicht entwickeln. Und dann gibt es ja auch einfach aus der Historie Vereine in Deutschland, die sich nicht dran halten müssen mit Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg. Die halt so eine, die Lex Wolfsburg-Leverkusen haben, was einfach bedeutet, ja, ihr macht das schon so lange, dass ihr Werksclub seid, deswegen dürft ihr es auch weiterhin. Und das sorgt natürlich für ein massives Ungleichgewicht auch schon seit jeher. Und dazwischen, früher waren es halt Wolfsburg und Leverkusen. Und ich sag mal, bei 18 Clubs, das lässt sich aushalten. Das muss man auch aushalten vielleicht. Aber inzwischen ist es halt nicht mehr nur ein kleiner Anteil. Es ist ja auch bei anderen Vereinen. Ja. Stuttgart hat einen Großteil verkauft an Anteilen und sind auf dem Papier natürlich noch 50+1 und Verein. Aber da gibt es natürlich auch Bestimmer von außen, die natürlich sagen, das ist mein Geld, also möchte ich mitbestimmen. Und es ist in Hamburg ist es nicht ähnlich gewesen, eine lange Zeit beim HSV mit dem Geld von Michael Kühne, der dann ja einfach auch Rechte an Spielern hat. Hoffenheim in der Bundesliga ist einfach par excellence diese Umgehung und dieses Märchen, was immer erzählt wird, dass er ja ein Milliardär seinen Heimatverein hochgebracht hat in die Bundesliga. Ne? Wenn wir ehrlich sind, klar, wenn ich Milliarden hätte, würde ich auch ein bisschen was in meinen Heimatverein stecken. Man darf aber nicht vergessen bei Hoffenheim, dass Dietmar Hopp vorher versucht hat, bei Waldhof Mannheim sich einzukaufen und auch woanders. Und das wurde dort nicht aufgenommen oder wurde dort abgelehnt. Und dazu kommt einfach, dass Dietmar Hopp auch mit Hoffenheim Geld verdient, weil der einfach auch Anteile an Spielern hat. Also der hat Anteile an Transferrechten. Das ist ja wirklich, also wenn wir immer von Fußball und Profisport als Menschenhandel, Spieler werden verkauft, wie Vieh und sowas alles sprechen, dann haben wir ja eigentlich immer davon über etwas relativ Abstraktes geredet, weil Vereine kriegen das Geld. Vereine sind keine einzelne Person, sondern ein Verein. Aber inzwischen ist es ja so, dass einfach auch Einzelpersonen Anteile an Spielern haben und daran verdienen, wenn die wechseln. Und wir reden nicht nur von den Beratern, nochmal ein anderes Thema. Also das ist, der moderne Fußball ist einfach ein Sumpf, wo du, wenn du gerade deinen Fuß irgendwo rausgezogen hast und denkst, jetzt kommst du einen Schritt vorwärts, steckst du wieder bis zum Knie drin.
Ja, das ist tatsächlich so.
Habe ich das richtig verstanden, dass man kauft Anteile? Ich bin ein bisschen schockiert gerade, das war mir nicht klar. Der einzelnen Spieler, wenn die verkauft werden, wow. Wenn selbst darauf geboten wird, ja.
Genau, Also du kannst es ja relativ simpel machen, zu sagen so, ich bezahle die Ablösesumme für diesen Spieler, wenn ihr den kauft, hier für NXY. Mhm. Wenn er weiterverkauft wird, bekomme ich 80% vom Transfererlös. So. Das ist ja das eine System. Mhm. In Südamerika ist es ja aber tatsächlich so, dass Spieler teilweise von mehreren Firmen gehalten werden. Die geben den Spielern natürlich erstmal was dafür. Das ist wirklich absurd und das hat ja auch schon zu manch Transferposten in Europa geführt, weil gar nicht klar war, an wen müssen wir jetzt Geld bezahlen, wenn wir den Spieler verpflichten wollen. Also das, das ist alles so schräg. Also wer sich mal wirklich richtig in diesen Sumpf reinbegeben will, wer mal richtig einen Körper in den Sumpf machen will, dem kann ich nur Football Leaks von Raphael Buschmann vom Spiegel empfehlen. Aber man fühlt sich, also wenn man dann hinterher noch den Fußball so richtig genießt und man guckt dann Champions League Real Madrid gegen Manchester City und man kann das richtig genießen, ah, dann hat man schon auch ein richtig dickes Fell. Das muss ich auch sagen. Also was da alles passiert ist, ist eigentlich, man liest dort Sachen in diesem Buch und man denkt einfach, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Und ja, für mich, also für uns beide, für Thorsten und mich ist es ja schon so, wenn ich sowas erzähle mit Transferrechten, das ist ja schon fast normal, das ist ja schon normal für uns als Fußballfans. Und dann sagst du natürlich, wie, was, man kann Transferrechte an Spielern haben als Person. Mhm. Ja, kann man. So, es ist eigentlich völlig absurd, das geht. Aber ja, es geht.
Ja. Das Allerschlimmste ist aber jetzt mal auf die Bundesliga bezogen, ist, dass diese Vereine, die du gerade eben schon angesprochen hast, unter dieser Situation, und das haben wir gerade auch schon gesagt, halt wesentlich weniger, ja, ich will nicht mal sagen, zu leiden haben, sondern damit überhaupt nicht konfrontiert sind, weil deren Geldgeber schlicht und ergreifend das ausgleichen, was die an Verlusten durch Corona haben. So, das ist ja normalerweise schon schlimm genug, dass die einfach mehr Geld zur Verfügung haben deswegen, aber das, was jetzt passiert, ist ja an Wettbewerbsverzerrung nicht mehr zu überbieten. Die haben ja eine Startposition, also das ist ja unfassbar.
Man muss sich das so vorstellen, dass das irgendwie alle 18 Bundesligisten sitzen auf so einer Schiene, die geht in die gleiche Richtung. So, und dann haben die natürlich alle unterschiedliche Antriebsmaschinen. So, und ein Verein wie Werder Bremen, die sind halt mit der Draisine unterwegs.
Ja.
Und Raba Leipzig halt mit dem Transrapid. So.
Genau.
Und jetzt ist es nicht nur so, dass auf der Draisine sitzen dann jetzt Frank Baumann und Marco Bode und pumpen sich einen ab. Nein, nein, jetzt kommt Corona und die Strecke ist einfach zu Ende erstmal. Da liegen einfach jetzt ohne Ende Felsen auf der Strecke, die jetzt händisch wegräumen müssen. Während auf der Transrapid-Strecke noch mal ein bisschen Tempo aufgenommen wird, weil da werden mal 100 Millionen erlassen. Ja. Da geht plötzlich noch mehr Speed ab. Und das ist einfach, die Schere wird halt noch viel größer. Und dann gehen wir wieder aufs Frühjahr. Ne? Fußball geht wieder los. Die Fußballvereine sprechen untereinander von Solidarität. Äfft eure Solidarität. Das sind alles Lippenbekenntnisse par excellence. Und es gibt keine Solidarität unter den Vereinen. Die ist einfach nicht da. Das ist einfach Blödsinn. Die ist dann, es gibt da Zweckgemeinschaften untereinander. Ne, wir haben es jetzt beim neuen TV-Vertrag gehabt, ne, die TV-Gelder, das ist ja auch, wie die TV-Gelder verteilt werden. Das wollte man fairer machen. Also hat man sich da ein Konstrukt ausgedacht, das ist sowieso schon völlig absurd. Also es gibt bei den TV-Geldern, ich glaube im letzten sind oder jetzt im neuen TV-Vertrag sind es 1,1 Milliarden pro Saison, die ausgeschüttet werden an die erste und zweite Bundesliga. So, 70% von diesen 1,1 Milliarden gehen nach einer klassischen 5-Jahres-Wertung an die Vereine. Das heißt, auch auf die letzten 5 Jahre sind auch unterschiedlich gewertet, also 5, 4, 3, 2, 1, das fünftletzte Jahr wird am wenigsten gewertet. Das heißt, wer Erster geworden ist, bekommt am meisten Geld. Das heißt, die beste Mannschaft bekommt also sowieso jetzt nochmal mehr Geld, damit sie weiterhin die beste Mannschaft bleibt. So, das sind 70% davon. Dann gibt es noch sowas, das sind 70% von dieser Gesamtsumme. Also fast alles davon. So, und das sind 4 Säulen, nennt sich das. Dann gibt es noch eine Säule, der internationale Wettbewerb, auch ne, internationalen Erlöse. Und auch das wird verteilt nach 5-Jahres-Wertung quasi, wer war wie lange im europäischen Geschäft und sowas. Also auch dort, die Mannschaften, die sowieso schon europäisch gespielt haben, mehr Geld verdient haben, bekommen jetzt noch mehr Geld daraus. So, da sind wir bei 70% und bei 23%, die an die besten Vereine verteilt werden. So, die nach Leistung verteilt werden, wird gesagt. Aber klar, Leistung ist halt auch durch finanziellen Vorsprung manchmal einfach nur da. So, 93%. Es gibt noch 2 weitere Säulen. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie groß diese Säulen sind. Und die nennen sich Nachwuchs und sportliche Nachhaltigkeit. Da brauche ich gar nicht erzählen, wie die verteilt werden, weil dann reden wir von 7%, die also nach anderen Maßstäben als der Leistung der letzten Jahre verteilt werden. Wie soll denn ein Verein denn in diese Bundesliga nochmal neu hineinkommen und sich dort stabilisieren, wenn nicht mit externen Geldgebern, wie es Hoffenheim gemacht hat und wie es Rasenballsport Leipzig gemacht hat. Es ist doch gar nicht anders möglich. So, das ist ja schon ein Problem. Und das ist nur diese TV-Geldverteilung so. Jetzt haben 4 Vereine sich gesagt, ja komm, wir geben mal so ein Positionspapier raus, dass wir eigentlich wollen, dass das anders verteilt wird. Das waren Mainz, Stuttgart, Augsburg und Bielefeld. Diese 4 waren jetzt untereinander solidarisch, haben dieses Positionspapier gemeinsam rausgegeben. Ich garantiere euch, bei dem nächsten Punkt, wo sie nicht einer Meinung sind, wo Stuttgart wesentlich mehr Geld erlösen kann als Mainz, Augsburg und Bielefeld, wird Stuttgart die anderen nicht mehr mit dem Mors angucken. Das ist denen dann egal. Es gibt da keine Solidarität untereinander. Und das ist einfach wirklich anstrengend, wenn dann so viel darüber geredet wird und diese Sonderrolle vom Fußball eh schon in der Gesellschaft. Er nimmt eine Sonderrolle ein, aber ganz sicher keine Vorbildfunktion. Und das ist schwierig. Und ich rede nicht davon, dass Spieler Vorbilder sein müssen und sich nicht auf dem Platz daneben benehmen dürfen und in Interviews immer glatt sein müssen. Nee, aber der Fußball als gesellschaftlicher Faktor darf schon gerne versuchen, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und Solidarität ist mit Sicherheit kein Thema, was sich der Fußball auf die Fahne schreiben darf.
Ja, und über allem thront der DFB. Das ist das Allerschlimmste. Wirklich. Das ist die Krone des Ganzen.
Ja, es ist so ein bisschen, man muss sich das vorstellen, man hat so eine Monarchie mit so einem Repräsentantenhaus vielleicht noch dazu und das geht völlig, da ist alles drunter und drüber. Und dann hast du noch einen König, der auf alles kackt. Der da wirklich drüber hockt und sagt, so, das ist mir egal, Hauptsache ich kriege auch noch mein Geld. Mit Sonnenprinz Oliver Bierhoff,
ja.
Der, der ja eigentlich
Shampoo-Werbung machen sollte, genau.
Der Nukleus der Shithaftigkeit im Fußball ist. Das ist wirklich, also das Beste, was er gemacht hat, war das Golden Goal 1996.
Ja, das wollte der aber auch nicht, das war auch ein Versehen.
Vermutlich, also er hat sich die Frisur danach ruiniert, hat das allerdings wieder gut gemacht mit viel Werbeverträgen. Aber das sind wirklich Menschen, die ich glaube, wo ich einfach glaube, die haben den Fußball nicht verstanden und die machen den kaputt. Und die merken es ja auch. Also der DFB mit den Länderspielen, da wurde ja auch das Marketingrad wurde so überdreht, die Marketingschraube, die lässt sich überhaupt nicht mehr bewegen, da passiert gar nichts mehr, die ist so abgenudelt, das kannst du nur noch wegflexen und gucken, dass du so irgendwie glatt schleifst und dann mal gucken, dass du was drüber klebst. Mehr kannst du damit nicht machen. Und sie merken es ja auch, es geht keiner mehr zu den Spielen, schauen weniger Leute die Spiele, also und das Problem wird dann ja gesucht. Also nicht, dass sich dann der DFB und Oliver Bierhoff als Chef des Ganzen dann fragt, okay, wie kann es denn sein, dass wir nicht mehr so relevant sind, obwohl es eigentlich allen Grund gibt, dass wir vielleicht als Ablenkung gesehen werden, dass die Leute gerne die Nationalmannschaft schauen. Wo könnte denn das Problem sein? Was macht er? Er kritisiert die Fans oder die Nicht-Fans und sagt, ja, das ist ja auch unfair, dass sie nicht mehr gucken, weil wir immer so eine junge Mannschaft, nur weil die ein paar Mal nicht gewinnen. Und das zeigt ja schon, dass er keine Ahnung hat, was denn das Problem ist. Und dass auch überhaupt kein Interesse daran besteht, zu schauen, wo ist denn das Problem? Also es wird ja auch, das fehlt mir eh viel, dass man einfach mal guckt, so ja, wir müssen das jetzt mal bewerten, wir gehen mal in uns, wir reden mal mit ein paar Experten und auch mit anderen Leuten. Nee, es wird ja immer nur von sich ausgegangen und es wird ein Schuldiger gesucht. Das ist im Fußball ja ganz wichtig, dass es immer einen Schuldigen gibt. Ob das auf dem Spielfeld ist, beim Gegentor, es muss immer einen Schuldigen geben, als auch abseits des Platzes, es muss immer einen Schuldigen geben für irgendeine Entwicklung. Oliver Bierhoff ist großartig darin, Schuldige zu suchen. Wenn man einfach fast alle möglichen Fernsehzuschauer nimmt, dann hat man natürlich ganz schön viele Schuldige gefunden. Und das ist ja der nächste Punkt, der DFB, der drüber hockt. Aber man muss das ja trennen, DFL und DFB. DFL, der Zusammenschluss der Vereine, die ja auch selber entscheiden über die TV-Gelder. Und zwar auch, es entscheiden ja nicht die 18 Bundesligisten oder die 18 Bundesligisten, 18 Zweitligisten irgendwie dann in der Abstimmung, sondern die haben ja einen Vorstand gewählt in der DFL aus 9 Mitgliedern. Und da sind auch Leute aus mittleren und finanzschwächeren Bundesliga-Clubs hauptsächlich drin. Das sind jetzt nicht nur der BVB, Borussia Mönchengladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Bayern München und Rasenballsport Leipzig, sondern es sind halt auch andere Vereine, die da drin sind, die natürlich schon vielleicht eher, weil sie selber davon profitieren, eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder im Sinne haben. Aber wozu führt das? Dass Karl-Heinz Rummenigge von den Bayern halt den Frankfurter Kreis einberuft, zusammen mit welchen anderen Vereinen? Dem BVB, Rasenballsport Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Also Vereine, die natürlich kein Interesse daran haben, dass die TV-Gelder anders verteilt werden als nach den Platzierungen der letzten Jahre. Denn wer waren denn in den letzten 5 Jahren die im Schnitt erfolgreichsten Vereine? Genau diese. So, lädt dann fast alle anderen Mannschaften ein. Naja, bis auf diese 4 Mannschaften, die halt dieses Positionspapier, was ich angesprochen habe, rausgegeben haben. Plus den HSV als Zweitligisten auch noch. Um dann hinterher aber zu sagen, ja, es ging aber kaum um die TV-Gelder, sondern nur um andere Sachen. Es geht auch mehr um die Neuausrichtung der DFL. Ja, Neuausrichtung der DFL, was kann denn das heißen? Wenn ich gerade sage, der DFL-Vorstand aus, ich glaube, 9 Mitgliedern, da will ich nichts Falsches erzählen, entscheidet halt auch mit über diese Vergabe der TV-Gelder. Kann es ja eigentlich nur im Interesse des Frankfurter Kreises und vor allem dieser 5 Teams sein, die dort oben stehen, dass sie natürlich einen Großteil der Mitglieder im Vorstand stellen. Also Neuausrichtung der DFL kann ja nur das bedeuten. Und im Endeffekt geht es dann doch um die TV-Gelder. Also auch da. Und die 4 Mannschaften, die halt einfach eine Position eingenommen haben, die muss ich ja nicht teilen als die anderen 14 Clubs plus den HSV. Mhm. Aber diese dann auszuladen, einfach zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr Teil davon, von dem, wie wir uns zukünftig ausrichten wollen. Wir anderen, wir arbeiten jetzt zusammen und schauen mal, was wir machen können. Das, also Konflikt, so eine gewisse Konfliktfähigkeit, die ist dem Fußballverantwortlichen häufig auch nicht gegeben. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das zeigt sich da auch wieder. Und das ist einfach super schwierig. Also klar, die Frage ist, wie sieht denn eine gerechte Verteilung von TV-Geldern aus? Kann es die überhaupt geben im Endeffekt? Für mich ist nur klar, wenn du halt schon 93% der Gelder verteilst an die Teams, die halt die besten Teams haben und deswegen die besten Positionen in den letzten Jahren erreicht haben, dann ist es keine gerechte Verteilung im Sinne von, wir wollen einen spannenden Wettbewerb. Kann ich das den Teams, die oben stehen, vorwerfen, dass die das nicht wollen? Nur bedingt. Auf der anderen Seite hat Hansi-Joachim Watzke gesagt, ja, der Status quo ist super, denn ich bin der Meinung, dass der Status quo richtig ist. Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga, hat Hansi-Joachim Watzke von BVB gesagt. Was er dabei vergisst ist, wenn jetzt halt 5 Jahre lang in Folge, also ist es ja schon so, dass wir, wie oft jetzt in Folge, 8-mal den gleichen Meister hatten, ja 8-mal seit 2012. Mhm. Mit Bayern München, ein Meister. Das sorgt ja schon für eine gehende Langeweile im Meisterkampf. Und das hat ja schon zu einer Abkehr von vielen Fans gesorgt. So. Der nächste Punkt ist, wenn sich das jetzt auch noch die Schere, also ab Platz 5 oder Platz 6, auch noch größer wird, und das sieht man ja jetzt schon zu den anderen Vereinen, dann vergisst er, dass die Attraktivität der Bundesliga ganz massiv darunter leidet. Weil, wenn Borussia Dortmund 6-0 gegen Bielefeld gewinnt, dann ist das beim ersten Mal noch spannend. So. Beim zweiten 6-0 sagen die Fans schon, ja Mensch, jetzt ist es interessant, ob sie es nochmal schaffen. Dann gewinnen sie wieder 4-0 und wieder 5-0. Es interessiert irgendwann keinen mehr. Mhm. Es schaut keiner mehr. Es ist keine Spannung da. Es kann doch also nur im Interesse der Liga sein, wenn es einfach einen hochklassigen Wettbewerb gibt. Hochklassig. Spannend ist natürlich auch bis zum letzten Spieltag, wenn alle immer 0-0 gegeneinander spielen. Alle haben die gleiche Punktzahl, gleiche Torverhältnis. Das lockt natürlich aber keinen vor den Fernseher. Und wenn wir über TV-Gelder reden, dann ist natürlich das der Punkt, wo die Bundesliga ihre Zuschauer haben will, vom Fernseher. Also das wird da ja auch vergessen von jemandem wie Watzke, dass er natürlich brauche eine spannende Liga, einen spannenden Meisterschaftskampf, aber auch darunter muss es spannend sein und dazu muss es natürlich relativ ausgeglichen sein. Zumindest sollten alle die gleichen Voraussetzungen von infrastruktureller Seite bekommen, also von Seiten der DFL. Dass sie natürlich nochmal anders sind, die Voraussetzungen, das liegt ja schon am Standort, mit Standorten wie Bremen und Bielefeld wirst du halt nie die Riesensponsoren ranziehen. Bielefeld wahrscheinlich sogar noch eher als Bremen. Das ist natürlich mit dem Standort Hamburg, München, Berlin anders. Das ist ganz klar. Also diese Rahmenbedingungen, die lassen sich nicht verändern, außer wir fangen an wie im US-Sport, dass Vereine komplett entwurzelt werden und mal umziehen. Hatten wir zum Beispiel im Handball auch schon mal, dass ein Verein innerhalb Bad Schwartau nach Hamburg. Also es gibt ja in Deutschland sogar ein Beispiel, wie ein Mäzen eigentlich einen Verein nach oben bringen kann, indem er eine Lizenz kauft und wie er ihn dann wieder fallen lässt. Das gab es im Handball. Bad Schwartau, die Lizenz wurde gekauft von Rudolf, Milliardär aus Hamburg. Der hat sich ein Spielzeug gemacht mit dem HSV. HSV, Handball-Sportverein, Hamburg hießen sie nachher, hat nichts mit dem HSV-Fußball zu tun, hatten nur das gleiche Logo, haben sie Geld für bezahlt, wollten sich ein bisschen Identität kaufen. So. Dann hat er so lange Geld reingepumpt, bis sie Meister wurden, den Pokal geholt haben und einmal die Champions League gewonnen haben. Und dann hat er dieses Spielzeug fallen lassen. Und der Verein ist abgestürzt. So. Das kann sich die Bundesliga ja mal angucken im Fußball. Was glauben Sie denn, was dann im Fußball passiert? Das ist ja in England auch schon geschehen und so. Also das ist ja der nächste Punkt. Es werden ja immer nur Positivbeispiele für diese ganze Internationalisierung und Marketisierung gesucht. aber nicht die Negativbeispiele. Und Watzke verkennt da halt einen ganz wichtigen Punkt. Eine hochklassige, gute Bundesliga funktioniert halt eigentlich nur, wenn die Vereine sich, ehrlich gesagt, hilft es ja auch Dortmund mehr, wenn sie sich anstrengen müssen in den Spielen. Also nicht nur in puncto Attraktivität, sondern auch in der Regel wird ein Spieler eher besser, wenn er in einem spannenden Spiel noch das 4:3 in der 90. schießt, als wenn er das unwichtige 6:0 schießt. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne jemals Profifußballer gewesen zu sein. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das eine den Spieler doch weiterbringt. Und das ist ja der nächste Punkt. Ihr seht, wir sind hier in diesem Sumpf Bundesliga-Fußball und Fußball allgemein so und kommen kaum vorwärts. Und Corona hat diesen Sumpf halt nochmal sumpfiger gemacht. Das, ne, also vorher standen wir bis zu den Knien drin, jetzt sind wir eigentlich schon bis zur Hüfte drin. Und die Vereine können sich, sind kurz davor zu ertrinken, ein Großteil der Vereine.
Ja, zwei Punkte vielleicht. Also bei der Nationalmannschaft muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass sie früher natürlich ein Exklusivprodukt war. Ne? Das war der einzige Live-Fußball, der früher stattfand. Das hat sich grundlegend geändert. Heute ist die Nationalmannschaft ein Live-Event, was eher stört, weil man ja eigentlich die anderen Live-Events, an die man sich so gewöhnt hat, viel lieber sieht. So, das vielleicht so fairnesshalber noch dazu. Mhm. Das muss man schon fairerweise sagen, dass diese Exklusivität halt nicht mehr vorhanden ist. Die ist einfach nicht mehr da. Das ist bestimmt auch ein Grund, warum viele Leute das nicht mehr gucken, weil es einfach für die nähere Dinge gibt, interessantere Dinge gibt und da stört die Nationalmannschaft nur. Wir kennen das ja alle. Was, schon wieder so ein blödes Nationalmannschaftsspiel? Oh, mhm. Schon wieder die Bundesliga unterbrochen? Das war früher natürlich nicht so, weil früher wurde die Bundesliga schlicht nicht live übertragen. Das gab es halt nicht. Es gab die Sportschau, fertig. Also das vielleicht noch zur kleinen Verteidigung. Mhm. Und das andere, naja, wir hatten ja schon Beispiele hier in Deutschland, was nicht funktioniert hat. Guck dir 60 München an, wo sind die denn jetzt?
Ja. Ja, ist auch tatsächlich ein ganz großartiges Beispiel. Oder auch im Moment Uerdingen.
Richtig.
Funktioniert auch richtig gut mit so einem, ich glaube, Millionär im Hintergrund, wo Spieler hinterher sagen, ja, wir wurden behandelt wie Scheiße. Das ist eine relativ drastische Wortwahl, muss ich sagen. Und das sind viele Spiele, die das sagen und nicht ein Einzelner. Also das ist schon, ja, es gibt Negativbeispiele. Aber tatsächlich, ja, du sagst es ganz gut, ne? Warum soll ich Nationalmannschaft schauen? Ich schaue doch lieber was, was mir viel näher ist. Diese, die Schere, die größer wird in der Bundesliga, sorgt natürlich auch dafür, wenn man sich anguckt, wie viele Nationalspieler, deutsche Nationalspieler Bayern und Dortmund stellen. Mhm. So, das ist ja einfach ein Großteil der Nationalmannschaft. Jetzt für mich als Werder-Fan zum Beispiel. Was habe ich mit der Nationalmannschaft am Hut?
Eben.
So, und das gilt natürlich, dann hast du natürlich vielleicht mal einen Spieler, der mal nominiert wird, dies, das. Aber es gilt natürlich für Fans aus Mainz, Augsburg, von Union Berlin, gilt das ja genauso. So, das ist ja auch einfach weg. So, also im Sinne davon, gerechtere Gelderverteilung in der Bundesliga, dass vielleicht auch alle Vereine ähnliche Gehälter bezahlen können oder zumindest auch mittelklassige Vereine bessere Gehälter zahlen können, um vielleicht Spieler auch mal länger zu halten, die vielleicht Nationalspieler werden, würde vielleicht ja auch mittelfristig der Nationalmannschaft helfen. Ist ja vielleicht auch ein Gedankenspiel, was man da mal antreiben kann.
Durchaus, ja, durchaus. Jetzt ist es ja so, dass einige Vereine ja doch stark zu leiden haben, stärker vielleicht als andere. Werder hat ja relativ früh sehr transparent gemacht, dass es denen nicht so gut geht.
Ja.
Und dann hat man festgestellt, ja, Werder geht es tatsächlich nicht so gut. Und man hat festgestellt, aber bevor Werder pleite geht, gehen da noch ein paar andere Vereine pleite. Das beruhigt irgendwie auch wieder. Ich weiß nicht warum, aber das ist so eine ganz, ganz komische, weiß ich auch nicht warum, aber ich denke mir dann immer, naja, gut, wenn sie Werder pleite gehen lassen würden, okay, das würden vielleicht noch, da würden vielleicht viele noch sagen, uns doch egal. Aber bei ein paar mehr sieht die Welt dann schon ein bisschen anders aus, ne? Und ich glaube, so Vereine wie Schalke zum Beispiel, die kannst du ja nicht einfach weg. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht einfach pleite gehen lassen eigentlich, so gesehen. Auch wenn die natürlich weit vor Corona schon dafür gesorgt haben, dass es denen würde es auch ohne Corona richtig schlecht gehen. Das muss man schon ehrlicherweise sagen.
Also 2019 220 Millionen Verbindlichkeiten.
Jo.
Das, also fast eine Viertelmilliarde Verbindlichkeiten. Ich finde, das klingt schön, eine Viertelmilliarde fast. Also das passt zu 0,4 auch vielleicht besser. Das ist schon ganz enorm. Das wird sich jetzt durch Corona nicht verbessert haben, nee, vermute ich mal. Nee. Ja, klar. Und ja, wobei, ja, es ist schwierig, ne? Also klar kannst du auch ab einem gewissen Punkt sagen, ja gut, der kleine Handwerksbetrieb hier bei mir im Ort, der geht halt vielleicht jetzt auch pleite, weil dem die Aufträge wegbrechen. Und das, was vom Bund kommt an Geld, das hält den halt nicht am Leben. Warum sollten jetzt der Bund oder die Länder bei den Vereinen so groß einsteigen? Aber sie werden es machen und sie machen es ja auch schon zum Teil.
Total.
Irgendwann sagt vielleicht dann auch ein Land mal, nee, jetzt nicht mehr. Also Kaiserslautern hat ja auch sehr lange viel Geld bekommen, weil wichtig für die Region hieß es dann immer.
Was ja auch stimmt, muss man ja ehrlich sagen, ist ja auch so.
Ja, aber was könntest du sonst für andere wichtige Projekte mit dem Geld, was du in einen Verein steckst, als Bund oder als Öffentlichkeit anstellen, was
Ja,
vielleicht
aber
wichtig wäre?
es ist halt kostenlose Werbung für dieses Bundesland, ne? Also so, jetzt ist
Ja.
Kaiserslautern weg. Wer interessiert sich noch für Rheinland-Pfalz?
Ah,
Entschuldigung, also ist so,
ja,
ne?
aber war Kaiserslautern wirklich positive Werbung für
Für
Rheinland-Pfalz?
uns nicht, aber für viele andere schon. Das
Also,
gilt vor allem auch für Werder Bremen. Werder Bremen ist quasi,
ja, klar.
das ist quasi, also das Aushängeschild dieser Stadt. Das ist wirklich, Werder ist Bremen und Bremen ist Werder. Wenn Werder Bremen nicht mehr ist, dann hat die Stadt Bremen, die Hansestadt Bremen, einfach mal 70% ihrer Werbeeinnahmen für diese Stadt also sozusagen verloren oder muss sie aufstocken, weil die einfach diese kostenlose Werbung, die sie durch Werder Bremen haben, eben nicht mehr haben. Also das würde schon gewaltig ins Kontor schlagen, so.
Ja.
Ne? Und für Standorte wie Kaiserslautern ist natürlich auch die Arbeitsplatzfrage natürlich auch nochmal ganz wichtig, was in Bremen auch so ist.
Natürlich.
Klar.
Ja, das ist halt einfach so bei den Bundesligisten. Da hängen Arbeitsplätze dran und dann reden wir ja nicht vom Mittelstürmer, sondern
Genau.
von Leuten, die da in der Verwaltung arbeiten. So, und dann reden wir ja auch nicht unbedingt vom Würstchenverkäufer im Stadion, der sowieso über irgendein Subunternehmen auf Minijobbasis da arbeitet, sondern wir reden halt Leuten, die dort schon lange vielleicht im Verein sind, dort arbeiten. Also das ist deren Arbeitsplatz, deren Arbeitgeber. Die müssen ja nicht mal Fan des Vereins sein. Das ist ja auch nicht unbedingt so
Die
immer
müssen
so.
ja nicht mal zum Verein gehören. Also ich meine, die Hotels, Restaurants
Genau.
drumherum, Nahverkehr, was weiß ich, das hängt ja alles noch mit dran.
Also eine Stadt wie Berlin, die wird nicht pleite gehen oder die wird nicht mehr Schulden machen als sowieso jetzt schon, wenn Hertha nicht mehr Erstligist ist. Das ist klar. Ist natürlich an Standorten wie Bremen schon anders.
Richtig.
Das ist definitiv so. Das will ich da gar nicht in Abrede stellen. Aber wie weit kann Öffentlichkeit da mit ins Geld gehen und mit ins Risiko gehen im Endeffekt ja auch, weil das ist ja der nächste Punkt. Es ist ja trotzdem wieder auf tönerne Füße gestellt, weil wenn die eine Krise überwunden ist, muss man sich ja trotzdem erstmal wieder stabilisieren.
Klar.
Klar, ich als Werder-Fan bin natürlich über jeden Euro, der da reingesteckt wird, froh, wenn mein Verein weiter Erstligist bleibt. Das ist mir klar. Und natürlich ist Werder mir näher, als es jetzt zum Beispiel Augsburg ist oder Mainz. Ich
Ja,
weiß nicht, wie
Augsburg ist
es
ja
da
auch ein
finanziell
Konstrukt
aussieht.
mittlerweile, also von daher.
Ja,
Ne?
die Fugger steht da, die konnten halt schon immer gut mit Geld.
Von daher. Ja, und was Berlin ist übrigens ein gutes Beispiel. Ne? Union Berlin ist eigentlich das Gegenbeispiel für das, was wir gerade gesagt haben, von wegen, man kann ja nicht mehr in die Bundesliga kommen, wenn. Also die konnten. Das ist schon auch, muss man auch
Ja,
mal ehrlich
das
sagen.
gut, klar, aber man muss gucken, wie nachhaltig das ist. Jetzt das zweite Bundesliga-Jahr. Es sieht im Moment ganz gut aus für den Klassenerhalt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie ist das alles zu bewerten unter diesen Bedingungen, die da
Klar.
herrschen? Und der nächste Punkt ist einfach, die haben sich ja in ihrer Identität natürlich auch nochmal ein bisschen geöffnet. Wie heißt es? Around Town, glaube ich, die da jetzt eingestiegen sind.
Ah,
Adidas
okay.
ist jetzt eingestiegen. Also da werden jetzt nicht mehr die Trikots irgendwie von den Fans handgenäht und nach dem Spiel gewaschen und den Spielern vorbeigebracht und nebenbei noch die Tribüne aufgebaut wieder, sondern das ist dann auch finanziell stehen die, glaube ich, inzwischen schon ganz stabil da, weil sie es gut und clever gemacht haben und weil sie natürlich auch marketingtechnisch ganz vorne mit dabei sind.
Das
Also,
stimmt.
ne, der Kultclub. Das können, haben sie mit den St. Paulianern gemeinsam in
Ja, das
Hamburg.
stimmt. Das stimmt. Das haben sie wirklich. Hertha ja nicht so.
Ach ja, es ist ja auch da, ne? Also dann, das ist ja so das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit City und sowas. Also Hertha, ob ich die jetzt toll finde oder nicht, ist ja schon ein Verein, der eine gewisse Tradition und auch natürlich eine lange, jetzt schon längere Bundesliga-Zugehörigkeit hat. Da steigt man halt ein bei einem Verein und der Tradition hat. Da muss man das nicht neu aufbauen und nicht irgendwelche Narrative sich ausdenken und unter das Volk bringen, wie es halt in Hoffenheim und Leipzig getan wird. Manchmal wünscht man sich ja fast schon, dann seid doch ehrlich und sagt so, ey, wir sind jetzt hier die Neuen mit viel Geld, wir haben keine Tradition, das ist aber auch egal, wir machen das jetzt gut mit dem Geld, was wir haben. Und wir haben halt so viel, dass wir es auch nicht in allen Punkten gut machen müssen, sondern wir gleichen das schon aus. Und dann sind die einfach still. Wenn die mir nicht immer alle erzählen würden, dass sie das ja, dass sie den Fußball neu erfinden würden, dann wäre das ja auch noch besser erträglich. Und das ist ja so ein bisschen auch, bei Hertha ist es ja tatsächlich ähnlich. Dann wird das halt alles versucht, auf eine ganz neue Ebene zu heben. Aber im Endeffekt ist das, was erfolgreich ist, wenn sie Geld reinstecken, um gute Spieler zu verpflichten. Und das funktioniert dann halt. So, Guendouzi, den sie jetzt von Arsenal geholt haben, der wird jetzt nicht auch gedacht haben, ja gut, für das gute Geld in Berlin leben ist auch ganz okay. Der hätte vor 2 Jahren nicht mal dran gedacht überhaupt, auch nur für ein Jahr zur Leihe zu Hertha BSC zu gehen. So. Ein Cunha, für den haben sie halt viel Geld bezahlt, der ist halt, das ist halt ein sehr guter Fußballer, so. Und der schießt halt Tore und dann ist man einigermaßen erfolgreich, wobei das im Moment natürlich auch gar nicht so gilt, dass die einigermaßen erfolgreich sind, das lässt ja auch noch zu wünschen übrig. Also von daher, das alles mit Jürgen Klinsmann, dem Erneuerer, auf wir erfinden alles neu, wir machen alles neu, wir machen jetzt Facebook-Pressekonferenzen. Das ist ja auch, wie weit entfernt kann man sein von allem? Also die müssen doch Leute im Umfeld haben, wo irgendwann einer mal sagt, Jürgen, so eine Facebook-Pressekonferenz, das kannst du einmal machen, das ist ja ganz witzig als Gag, aber nee, dann reicht das auch, ne? Also das ist ja alles so absurd. Und ja, dann wird da halt viel Geld reingesteckt und vielleicht viel Geld verballert. Und ja, das, was übrig sind, sind vielleicht gute Spieler, die dann Tore schießen oder Tore verhindern, je nach Position. Aber nicht unbedingt, also Hertha wird jetzt nicht aufgrund von Facebook-Pressekonferenzen in den nächsten 5 Jahren die Champions League gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, aber das ist auch wirklich nicht, weil die weit weg sind oder so, weil die sind alle besoffen. Das ist wirklich so. Man muss es einfach mal runterbrechen. Wie ist denn die WM nach Deutschland gekommen? Wie ist denn das? Was
das
ist denn
da
überhaupt
los? Das
war alles
mit rechten Dingen. Also. Es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Unser Sommermärchen ist die einzige WM-Vergabe in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich, die nicht gekauft war.
Richtig.
Und man soll jetzt auch mal die Lichtgestalt, den Kaiser in Ruhe lassen. Und Robert Dreyfus, der, also kann ja sowieso nichts dafür, wenn der da halt eingesprungen ist mit ein paar Millionen für den DFB. Und das ist ja auch alles, gab es ja eine Rückzahlung von der FIFA und hier und da. Es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Also von daher.
Absolut, ja, absolut. Ja, aber so geht das. So ist das. Das ist wirklich, das ist ja, wenn du diese Pressekonferenz dir nochmal vor Augen führst, die ja dann danach irgendwann mal vom DFB gegeben wurde, vom damaligen DFB-Präsidenten, die sind alle besoffen. So, und Klinsmann war für mich in dem Moment, als er dann bei Hertha diese ganzen Sachen gemacht hat, der Inbegriff von, ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache hier einfach mal irgendwas, ist doch scheißegal.
Das Erstaunliche ist ja, das ist ja nicht seine erste Trainerstation oder die erste nach dem DFB, der hat das ja schon mal gemacht bei den Bayern sogar. Mhm.
Ja.
mit auf einem ganz anderen Niveau. Mit, jetzt werden Buddha-Statuen aufgestellt und das verändern wir jetzt und das, also ich erinnere nur an, dass er jeden Spieler jeden Tag ein kleines bisschen besser machen wollte. Ja, das
Moment, das mit
den
Buddha-Statuen, das macht mich jetzt neugierig. Was hat es mit den Buddha-Statuen auf sich?
Jürgen Klinsmann
ist,
das
klingt sehr absurd.
Oh, wann war das? 2008?
Oh.
Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Also Jürgen Klinsmann ja als Trainer eigentlich nur, oder Teamchef war er Trainer? Ich weiß, nee, Teamchef.
Wo
ne?
Jetzt bei der DFB? Dings
2000, beim DFB.
Da war
2006.
Er nicht Trainer, da war er Teamchef. Ich weiß gar nicht, wer war denn da? Löw war der Trainer.
Löw war Trainerin. Das war ja eigentlich seine einzig erfolgreiche Station mit dem 3. Platz bei der WM, Heim-WM, dies, das. Und ist dann ja dann später bei den Bayern auch Trainer geworden. Und hat sich dann gedacht, Rekordmeister in Deutschland, viele Erfolge gefeiert. Ich bin jetzt hier der Neue. Ich mache jetzt erstmal alles anders. Und hat wirklich den Verein wohl auf links gedreht und unter anderem Buddha-Statuen aufstellen lassen auf dem Vereinsgelände. Weil, weiß ich nicht, kann man den Bauch streicheln, hat bringt Glück, ich hab keine Ahnung. Winkelkatzen hätte ich besser gefunden, die sehen noch niedlich aus.
Vielleicht brauchen wir die jetzt.
Das wäre dann eher was im Budget von Werder, vielleicht Winkelkatzen statt Buddha-Statuen.
Aber aus ganz günstigem Plastik.
Ja, da wird es ja über irgendeine Werft, wird es ja wohl noch Kontakte nach China geben,
ja.
Was dann irgendwie, wo irgendeine Werft, die nach China verkauft wurde, wird ja wohl so ein paar Winkelkatzen nochmal rüberschicken können. Stoltenberg wird es nicht sein.
Nee.
Und ja, hat den Verein versucht auf links zu drehen, hat nicht so gut funktioniert, sportlich, und wurde dann, also die Buddha-Statuen haben auch nicht so lange Bestand gehabt, glaube ich, in München, an der Sebener Straße. So, und das ist ja, er hat das ja schon mal gemacht. Und das ist ja, also dass man, wenn man irgendwo hingeht und man wird ja eigentlich, in der Regel wird man ja Trainer irgendwo, weil die Mannschaft oder der Verein keinen Erfolg hatte. Auf einer bestimmten Ebene. Also kein Erfolg bei den Bayern ist natürlich anders zu definieren als kein Erfolg beim FC St. Pauli oder kein Erfolg bei Werder Bremen oder kein Erfolg beim VfB Stuttgart. So, ne? Das sind natürlich verschiedene Abstufungen, was bedeutet kein Erfolg. So. In Bremen ist dann halt, wenn du jedes Jahr fast absteigst, ist das halt nicht so gut. Bei den Bayern ist halt, wenn du einmal nicht Meister wirst und die Champions League holst und den DFB-Pokal gewinnst, ist es halt kein Erfolg so. Mhm. Das heißt, dann wird ein neuer Trainer installiert. Es ist ja selten so, dass ein Trainer in den Ruhestand geht und lange vorbereitet, jemand das übernimmt, das Amt, vielleicht vorher noch der Co-Trainer war, das findet eine Übergabe statt. Das ist ja eigentlich nicht der Fall im Fußball, sondern es läuft nicht gut, jetzt kommt jemand Neues. Also, dass man dann etwas Neues macht, das ist ja grundsätzlich nachvollziehbar, weil A, hat man ja mit den Abläufen vorher nicht unbedingt so viel zu tun gehabt und zweitens, klar, muss ja scheinbar was Neues passieren. Ob man jetzt im Profisport dann durch Aufstellen von Buddha-Statuen und flotten Sprüchen dann etwas bewirken kann und ob man immer alles sofort versuchen muss umzustellen, also sich nicht mal die Zeit zu geben und zu sagen, so, man muss jetzt ganz klar sagen, die ersten 2,5 Monate muss ich mir den Laden hier jetzt erstmal angucken. So, und gucken, wo kann ich mit meiner Kompetenz Sachen verbessern oder wo kann ich Leute mit Kompetenz holen, die einfach Sachen verbessern können. Das ist ja der nächste Punkt. Klinsmann hat halt auch immer versucht, so eine Allwissenheit auszustrahlen. Ja, er hat sich Fachleute dazugeholt, das sind dann irgendwelche Fitnessgurus oder sowas oder Taktikexperten, aber er selbst war natürlich der Kapitän an Deck, der das alles im Griff hatte. Und dann stellt es halt hinterher fest, dass der Kapitän halt besoffen mit der Buddel rum unter Deck lag und Shandys gesungen hat. Aber dabei seinen Buddha gestreichelt hat. Das ist ja alles schön und gut, aber bringt den Verein dann doch nicht weiter. Und der hat halt nach außen hin eine gute Figur gemacht. Also wenn das Schiff in den Hafen lief, dann stand er an Deck und hat lustig gewunken. So, und nicht mehr ist bei mir inzwischen von der Figur Jürgen Klinsmann, das ist halt ein Grüß-August.
Ja.
Nicht mehr. So. Und ich kann dem von außen natürlich sowieso nur, ne, klar, von außen, keinerlei Kompetenzen irgendwie im sportlichen Bereich irgendwie zuordnen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ich kann nicht verstehen, und das konnte man schon vor ein paar Jahren, er war bei der US-Nationalmannschaft, war er nicht wirklich nachhaltig erfolgreich. So, und dann holt Hertha sich den.
Ja, nun. Norbert Meyer hat auch immer wieder Jobs gekriegt.
Ja, ja.
Ja.
Ja, das ist ja der nächste Punkt. Bundesliga, dieser Sumpf, ne, daneben steht ja das berühmte Trainerkarussell.
Ja.
Und das Trainerkarussell, da darf halt niemand Neues rauf, ne? Da sitzen halt immer die gleichen Nasen drauf. Ab und zu geht mal einer kurzzeitig rauf und wird aber sofort wieder runtergeschmissen. Ja, und dann sitzen die auf diesem Trainerkarussell. Wenn du da einmal erstmal sitzt, man muss sich mal vorstellen, dass André Brehme Bundesliga-Trainer war.
Ja.
Wenn man den heute sieht und hört, dann muss man ganz klar sagen, dass der Bundesliga-Trainer war, also dass der kann ja froh sein, dass der so ein talentierter Fußballer war. Ja, weil sonst würde er nur leere Luft bei der Firma Fix und Foxy in Kartons verpacken.
Ist so.
So, und das ist ja auch gar nicht schlimm. Das muss ja auch keiner Bundesliga-Trainer werden. Das ist ja nicht was, was man machen muss. Das ist ja nichts, was, du musst einmal in deinem Leben Baum gepflanzt haben und Bundesliga-Trainer gewesen sein, oder was ist denn das? Das ist ja nicht tragisch, dass einfach Leute, ich bin auch nicht dafür geeignet, Bundesliga-Trainer zu sein. Bei mir kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, so, Kim, jetzt stell dich da mal hin und erklär denen das mal, wie das hier jetzt läuft. Bei Andreas Brehme haben sie es halt gemacht, weil der halt ein sehr guter Fußballer war. Aber das, ich verstehe es nicht. Also, wieder ein schräges Gleichnis. Wenn jetzt jemand sehr gut, sehr, sehr gut FIFA spielt am PC, kann er ja trotzdem nicht das neue FIFA programmieren. So, der kann das halt gut anwenden und benutzen, wenn er dann auch weiß, okay, ich muss das drücken und das drücken und das drücken, dann kann ich das. Und Andreas Brehme konnte halt das machen, was man ihm wahrscheinlich gesagt hat, vielleicht noch ganz guten Instinkt. Vielleicht auch zum Glück nicht zu clever für den Fußball. Also das hat man ja über den Bremer Marco Bode während seiner Karriere immer gesagt. Der war zu schlau für den Fußball, deswegen hat er immer zu viel nachgedacht und deswegen hat er zu wenig Tore geschossen, weil der zu schlau war.
Okay.
Ja, halte ich auch für ein Gerücht, dass man zu schlau sein kann für den Fußball. Aber das ist, was für Leute auf diesem Trainerkarussell sitzen, es sind immer die gleichen Nasen eigentlich. Es ist ganz selten, dass da mal jemand Neues dann rangeholt wird. Ja, und die verbrennen sich dann häufig halt auch schnell, ne? Also das, und das nutzt sich dann halt auch wahrscheinlich ab schnell. Also wenn man etwas ganz neu machen will, dann haben die anderen das irgendwann vielleicht auch raus. Und vielleicht ist solides Arbeiten und gewisse Strukturen, die da sind, einfach sich anzuschauen und zu übernehmen, weil sie vielleicht auch funktionieren und an Stellschrauben drehen, manchmal das Cleverste. Und nicht immer alles neu machen zu wollen. Aber auch da ist das natürlich bei mir aus reiner Fanperspektive. Denn wie ich schon sagte, bei mir hat noch keiner angeboten, Bundesliga-Trainer zu werden und ich befürchte, das wird sich auch nicht ändern. Also Mainz würde ich übernehmen und runterrocken, das ist kein Problem.
Ja. Okay. Ist das auch ein Geldproblem? Also ich weiß, in anderen Sportarten gibt es das Problem nämlich auch. Man holt sich entweder irgendeinen Experten oder irgendeinen Coach von woanders, einfach nur damit der alles neu macht. Es hat auch zu tun mit diesem Schuldigen finden. Wenn man einen Schuldigen hat, dann kann man den entlassen und dann holt man irgendeinen Tollen, der alles anders macht und dann hat man es richtig gemacht. Egal, was dabei rauskommt. Ist das die gleiche Dynamik?
Mit Sicherheit ist das auch, spielt das auch eine Rolle. Also das ist ja der nächste Punkt. Es ist ja wirklich so ein klares Hierarchie-Ding immer. Dann ist da der Trainer, dann ist da drüber ein Sportdirektor oder Vorsitzender Sport oder ähnliche Manager, ähnliche Bezeichnungen, der dann quasi diesen Trainer einstellt und sich für den quasi verantworten muss. So. Damit der seinen Job also nicht verliert, schmeißt natürlich eher den Trainer raus und sagt, naja, gut, das war eine Fehlentscheidung von mir, jetzt müsst ihr mir aber nochmal zugestehen, dass ich nochmal einen neuen hole. Also das werden ja auch, zumindest auch das wieder Eindruck von außen, es werden selten Vereine in so, Entscheidungen so in so Teams getroffen, hat man den Eindruck. Also es gibt zwar immer einen Aufsichtsrat, die entscheiden dann, ob der Manager vielleicht irgendwann entlassen wird oder der Sportvorstand, aber man hat selten das Gefühl, dass die da einfach, dass die täglich zum Joufix da sitzen und sich überlegen, so, was ist denn das Ziel, was wir erreichen wollen für diese Woche oder für heute, wie erreichen wir das, jeder bringt seine Kompetenz rein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das beim Fußball der Fall ist. So, und ja, dann gibt es einen Schuldigen, was ich ja vorhin schon sagte, es muss immer einen Schuldigen geben im Fußball. Und es ist halt immer einfacher, eine Einzelperson rauszuwerfen, als jetzt 11 Spieler plus die Leute, die auf der Bank sitzen. Ist auch teurer. Also ja, natürlich, ein Trainer entlassen ist halt häufig auch die günstigste Lösung, als alle Spieler rauszuschmeißen. Gut, auf Schalke versuchen sie jetzt gerade anders, da werden jetzt irgendwie alle Spieler irgendwie rausgeschmissen, aber.
Ja, da werden auch, ich bin fest davon, ich habe schon einige Ideen, wer wo landen wird.
Ja, ich habe ein bisschen Angst auch, aber.
Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Das gar nicht. Aber das ist ein gutes Stichwort. Speaking of Trainer und speaking of Team und überhaupt und sowieso, wir müssen jetzt mal langsam über Werder reden. Ja, nun, es nützt ja alles nichts, ne? Also, Frage 1. Wie glaubst du, dass Werder aus dieser, naja, nennen wir sie mal finanzielle Corona-Krise oder Corona-Finanzkrise rauskommt? Kommen wir da einigermaßen raus? Irgendwie?
Ich glaube, im Endeffekt wird man da rauskommen mit höheren Verbindlichkeiten als vor. Also eine schwarze Null wird da am Ende natürlich nicht stehen und das wird bedeuten, dass man halt auch, was im Gesamtverein angeht, weiter kleinere Brötchen backen muss. Also vor der letzten Saison wurde ja der Angriff aufs internationale Geschäft
Ja,
ausgerufen,
gut.
ging dann mit sich knapp gegen den Zweitligisten Heidenheim durchsetzen in der Relegation aus. Aber irgendwelche Träume von oberen Tabellendrittel sind, glaube ich, damit erstmal passé. Es müsste eigentlich zu einem Umdenken führen. Also das Problem ist ja, es ist kein Geld da, also wurde jetzt ja auch erstmal der Bau des Nachwuchsleistungszentrums, also auf eine stabile Jugendarbeit setzen, wurde jetzt erstmal verschoben, wenn ich mich nicht irre, weil es ist ja kein Geld da, weil das Geld fließt ja in die Mannschaft und in Neuzugänge. Das ist natürlich auch, also
Ja, die haben wir ja
die
nicht.
Schuldenlast ist so drückend, dass man nur auf die Gegenwart gucken kann im Moment. Und das ist natürlich ein Problem, weil das natürlich dazu führt, dass du in diese Spirale bist. Du kannst nicht Dinge umstellen. Ich hätte fast gesagt, alles neu machen. Soll man ja auch nicht, habe ich vorher noch gesagt. Aber du kannst halt nicht an gewissen Stellschrauben drehen. Du kannst halt nicht sagen, so, wir richten jetzt unseren Fokus auf die Jugendarbeit. Wir bauen ein neues Nachwuchsleistungszentrum, stellen tolle Jugendtrainer ein, weil auch die kosten Geld,
Ja.
klar. Das wird halt erstmal nicht stattfinden können. So. Und dadurch, dass du halt, das heißt, da wird nichts nachkommen, in unmittelbare Zukunft sowieso nicht, aber auch nicht in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Das heißt, du wirst es nicht umstellen können, dass du der Verein bist, der immer aus der eigenen. Also das Idealbeispiel ist natürlich immer Ajax Amsterdam. Dass man das nicht unbedingt erreichen wird, ist klar. Aber das muss ja so ein bisschen das Ziel sein, als Verein wie Ajax Amsterdam, der aus der eigenen Jugendarbeit zehrt, dadurch in der Ligaspitze ist. Das ist natürlich in Deutschland dann nochmal schwieriger. Aber der ja selten hohe Ablösesummen an andere Vereine zahlen muss, um Spieler zu verpflichten,
Richtig.
sondern die investieren halt in die Jugendarbeit und das funktioniert da schon sehr lange sehr gut. Das muss ja eigentlich das Ziel sein, das kann aber erstmal nicht stattfinden.
Richtig.
Das heißt, deine Mannschaft wird sich also nicht weiterhin verbessern, weil du hast ja auch kein Geld, um bessere Spieler zu verpflichten. Weil wenn du schon kein Geld hast, um in die Jugend zu investieren, hast du auch kein Geld, um bessere Spieler zu verpflichten. Das heißt, du wirst auch nach wie vor kein Geld haben. Du hängst da also jetzt richtig, richtig fett drinne erstmal. Die einzige Hoffnung, die man eigentlich haben kann, ist, dass vielleicht der eine oder andere Verein in der Bundesliga, und das klingt, ist jetzt wirklich, wirklich zynisch, dass der richtig über Bord geht und dadurch Gelder frei werden. Über Sponsoren zum Beispiel, über Spieler, die man einfach dann ablösefrei oder günstig
So wird es ja
verpflichten
auch
kann,
kommen. Ich bin sicher, so wird es kommen.
Jugendtrainer. Also wenn wir über Schalke mit 220 Millionen Verbindlichkeiten im letzten Jahr reden, das wird sich nicht verbessert haben. Wenn die hops gehen, Schalke hat mit der knappen Schmiede eine der besten Jugendarbeiten in Deutschland. So. Das liegt ja nicht daran, nur dass sie ein tolles Gebäude da stehen haben und das lustig knappen Schmiede genannt haben, sondern dass sie einfach mit die besten Jugendtrainer haben. Die werden ja verfügbar sein dann. Also das ist ja nicht nur die Spieler, die Schalke hat, werden verfügbar sein, sondern ja auch andere Mitarbeiter. Und da sind wir wieder beim Heuschreckenthema, da werden sich dann andere Vereine drauf stürzen. So. Und
ja, klar.
Das ist eigentlich die einzige Chance für einen Verein wie Werder, dass andere Vereine über Bord gehen, dass andere Vereine, dass die noch schlechter dastehen. Und das, wie du schon am Anfang sagtest, dass natürlich das Interesse der Öffentlichkeit und der Bundesliga nicht sein kann, dass man jetzt 6, 7 Traditionsvereine verliert. Mhm. Denn das traue ich denen auch immer noch zu. Denen ist schon klar, dass sie nicht mit 6-mal Rasenballsport und 8-mal Bayer klar. in der Bundesliga und noch VW- und Audi-Mannschaften plus Bayern, Gladbach und Dortmund werden sie keine Leute ins Stadion holen. Das wissen die halt auch. Die brauchen schon auch noch die Traditionsvereine. Ist ja auch viel schöner für Rasenballsport, wenn sie irgendwie einen Traditionsverein 6-0 abschießen können.
Na klar.
So.
Außerdem ist es schöner für die, wenn die ihre Auswärtsblocks vollkriegen, weil das Einzige ist, was da voll ist am Ende.
Genau, das ist ja auch eine schöne Einnahmequelle. Ja. Und kann man tolle Bilder machen und das ist ja genau. auch super. Und das ist eigentlich die einzige Chance für Werder, befürchte ich, da gestärkt rauszugehen. Klar, oder natürlich neue Verteilschlüsse beim TV-Vertrag.
Ja, klar.
Das natürlich auch, weil aus diesen 23% aus dem internationalen Geschäft wird man nichts bekommen. War man in den letzten 5 Jahren nicht. Man wird nicht viel bekommen aus dem normalen Verteilschlüssel, weil man halt schlechte Ligapositionen hatte in den letzten Jahren. Oder zumindest keine exorbitanten.
Im letzten Jahr vor allem. Davor ja nicht.
Im letzten Jahr vor allem, genau. Mal sehen, wie es dieses Jahr ausgeht. Ne, das wird natürlich ganz interessant. Aber klar ist natürlich, dass bei den hohen Schulden ist jede Ligaplatzierung besser oder schlechter.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wirklich, wirklich auf die Goldwaage zu legen. Richtig. Tatsächlich. Und dann ist tatsächlich jeder Punkt wichtig. Und dann kann ich es auch verstehen, dass man nicht im Moment auf die Jugend setzt, wenn man vielleicht irgendwann, klar ist das Ziel, irgendwann möglichst schnell nicht mehr in Abschiedsgefahr zu sein, 40 Punkte zu haben und dann würde ich mir als Fan ja wünschen, so und jetzt lass die Jungen ran, jetzt lass die ran, wo wir Entwicklungspotenzial sehen, dann werden wir halt nur 12., 13., 14. So, das ist ja aus Fansicht legitim, darf der Verein aber nicht machen, weil, wie ich schon sagte, jede Platzierung höher ist einfach überlebenswichtig.
Das ist richtig. So.
Ja, das ist halt enorm schwierig und ist, ja, klar, ein Verein wie Werder ist auf die Zuschauereinnahmen im Stadion massiv angewiesen.
Ja.
Das ist einfach so ein Fund, was dir fehlt.
Ja.
Da.
Ja.
Und anders als es andere Vereine ja schon gemacht haben, hat Werder ja seine Stadioneinnahmen nicht verkauft auf die nächsten 10 Jahre, sondern
korrekt.
Die gehen halt wirklich an den Verein.
Korrekt.
Ja, es werden Spieler verkauft werden, auch das muss sein.
Ja, Rashica, ne?
Ja, und natürlich auch, wenn man so will, unter Marktwert vermutlich, weil die anderen Vereine halt auch wissen, ja. Werder braucht halt jeden Euro.
Mal abwarten. Also, da bin ich nicht ganz so skeptisch. Also, aber ich finde, man muss nochmal auf diese Europa-Ansage zurückkommen. Das fand ich damals auch okay. Also, finde ich auch immer noch okay, dass sie das damals gemacht haben.
Ja, ist es ja auch. Klar, ja. Nur ich wollte es noch zum Beispiel nehmen, das wird man in den nächsten Jahren wohl eher nicht hören.
Nee, auf keinen Fall. So.
Das ist ja der nächste Punkt. Als Werder-Fan hat es mich ja schon massiv gestört, wenn Werder steht in der Bundesliga zurzeit ja ganz gut da.
Jo.
Viele Spiele nicht verloren, vielleicht ein bisschen viele Unentschieden bei.
Ja.
Klar, aber es hätte ich so vorher nicht erwartet.
Nee, hey, 1-1
gegen die
Spiel
Bayern. Das ist ja nicht in also wirklich in 1000 kalten Wintern hätte ich das nicht erwartet. Das ist so. Und das ist ein gewonnener Punkt. En masse, klar, auch wieder im Hinblick darauf, jede Platzierung zählt nachher, jeder Punkt zählt. Aber man hat dabei ja nicht unbedingt den besten Fußball der letzten Jahre gespielt.
Nein,
so.
Kann man
und das ist halt. Nee, kann man im Moment auch nicht. Nur mich stört es halt auch, wenn Teile der Fanszene, wenn man das dann anmerkt, sagt, naja gut, mit Glück einen Punkt geholt, wenn dann immer kommt, ja, was will man erwarten? Letztes Jahr war man 16. Das ist ja richtig, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das Ziel letztes Jahr ja eigentlich die Europa-League-Qualifikation war und nicht 16. zu werden. Also ist natürlich das Anspruchsdenken, was der Verein eigentlich selber hat, schon ein anderes. Und wenn wir dann darüber reden, dass Großteile der Mannschaft ja die gleichen sind wie in der letzten Saison, man hat jetzt nicht exorbitant viele Leistungsträger abgeben müssen.
Naja, Klaassen, ne?
Klaassen, klar, aber nicht so viele, dass sich das Anspruchsdenken so massiv geändert haben kann zur letzten Saison. Nicht internationales Geschäft, das ist ja auch einfach unclever, wenn man das jetzt sagt, aber natürlich wird man schon als Ziel gehabt haben, eine solide Saison zu spielen.
Na klar.
Weil das war ja letztes Jahr der Mindestanspruch, es hat halt gar nicht funktioniert. Und das darf man dann schon noch anmerken und das ist natürlich auch ich nehme doch, klar, ugly winning, ne? Jeder Punkt, der auch unverdient geholt wird, ist trotzdem ein Punkt, den du hast. Ne? Das ist natürlich klar. Nur nachhaltig punkten wirst du halt immer nur mit gutem Fußball. So. Und nachhaltig meine ich halt auch mehr als eine Saison. Siehst du doch jetzt bei Schalke an. 24 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ja, ja. Vor ein paar Jahren sind die noch Zweiter geworden mit einem grottenschlechten Fußball. So. Ja, Nachhaltigkeit. Ne? Die haben halt danach weiterhin jedes Jahr grottenschlechten Fußball gespielt und immer weniger Punkte geholt. Ja. Da hat überhaupt keine Entwicklung stattgefunden. Und diese Entwicklung will ich zumindest sehen bei Werder. Und dass es dann halt auch mal nach hinten losgeht. Was heißt nach hinten losgeht? Dass Werder immer noch keins der besseren Teams der Bundesliga ist, ist halt einfach so. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das erwartet, glaube ich, auch keiner. Aber ja, ich wünsche mir halt schon, dass es stabil ist und dass man halt die Punkte, die man eigentlich holen muss, dass man dort vernünftige Leistung zeigt und dass man halt gegen die Bielefelds diese Saison halt nicht so wie letztes Jahr gegen Paderborn in der Nachspielzeit halt noch sogar das 2-1 kassiert und verliert. Dieses Jahr hat man halt auch das Glück gehabt, man hat gegen Bielefeld halt nicht noch den Ausgleich kassiert, dank des Schiedsrichters, der da eine 50-50-Entscheidung, sag ich mal, zugunsten von Werder gefällt hat. So, und das Spiel ist natürlich auch eine Geschichte, warum Werder jetzt im Moment besser dasteht als letzte Saison zu dem Zeitpunkt. Obwohl man meines Erachtens nach in den ersten 5 Spielen in der letzten Saison besseren Fußball gespielt hat als in dieser Saison.
Das ist richtig.
Mit dem Unterschied, dass man dort nicht gepunktet hat.
Wir sind ja auch in der letzten Saison nicht deswegen so schlecht gewesen, weil das alles so bekloppt lief. Also im Sinne von, weil die Spieler nicht wollten oder konnten oder die waren einfach nicht da. Das muss man ja einfach mal so sagen, ne?
Ja. Ja,
das ist ja, die waren ja die Hälfte der Zeit nicht da. Wenn man mal jetzt sieht, wir haben einen Neuzugang namens Möwald. Das wissen ja viele gar nicht.
Und der vielleicht wichtigste Neuzugang.
Richtig.
Der letzten 2 Jahre.
Richtig, ja. Der ist nämlich knapp fast 2 Jahre weg gewesen.
Ja, ne? Aber das ist ja auch ein Punkt, Christian Groß,
ja,
ist Wahnsinn. Eine wahnsinnige Geschichte, dass der jetzt als Sechser dort so solide spielt, aber trotzdem darf ich doch als Fan auch die Verantwortlichen kritisieren, wenn sie Sachen ankündigen, die sie nicht umsetzen, wenn es dann heißt, wir werden einen Sechser verpflichten,
ja,
ne, über Patrick Erras hinaus, bei dem sie jetzt festgestellt haben, der ist 25, der hat gar kein Bundesliga-Niveau, den können wir gar nicht gebrauchen. Und so wirkt es ja im Moment. Der spielt ja gar keine Rolle. Und das ist dann schon schwierig. Da muss ich an diesen Worten, muss man sich dann halt auch messen lassen. Und dann, wenn man sich dann hinterher hinstellt und sagt, nee, wir haben das sowieso jetzt so geplant, wie wir es jetzt gemacht haben, dann nervt mich das einfach. Dann, ja, dann finde ich es besser, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wir wollten noch einen holen.
Hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Genau.
Es hat nicht geklappt. So. Dann finde ich das viel besser, als wenn man, ja, das war sowieso unser Plan, dass wir jetzt so mit dieser Mannschaft reingehen. Und natürlich spielt denen jetzt in die Karten, dass die Saison bisher ganz ruhig verläuft. Alles wunderbar. Man darf aber auch nicht vergessen, mit den ganzen Unentschieden und so eng wie das ist, verlierst du jetzt mal 3-4 Spiele in Folge, was immer passieren kann mit diesem Kader, kann es schon wieder ganz düster aussehen. Und das, muss man halt schauen. Und dann sind wir auch wieder Sachen, man muss nicht immer alles neu erfinden, man darf aber mal kreativer denken. Auch was Transfers angeht, wenn wir über das Trainerkarussell reden, dann ist es ja, was Transfers angeht, häufig nicht anders. Da werden immer wieder die gleichen Namen diskutiert, ob die zur neuen Saison kommen oder ob der jetzt zu Verein Y oder zu Verein X geht und sowas. Bei Spielern ist es ja tatsächlich häufig ähnlich und da wünsche ich mir manchmal, dass der Blick dann vielleicht doch auch mehr ins unmittelbare Ausland geht, also dass man nicht immer, also in den 90ern und Anfang des Jahrtausends haben sie alle versucht, den nächsten Super-Brasilianer zu verpflichten oder den nächsten Mega-Argentinier-Stürmer. Ich wünsche mir eigentlich eher den Blick Richtung Holland, Richtung Dänemark, weil da sind ein paar Vereine, die sehr spannend sind und tolle Arbeit leisten, ob man nicht sich die einmal als Vorbild nimmt, ganz klar. Ich habe es ja in Bezug auf Ajax schon gesagt, aber es gibt auch andere Vereine. Und oder auch in Italien, Atalanta Bergamo.
Mhm.
Ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte und die sind jetzt auch nicht gerade mit Geld gesegnet. Und toller Traditionsverein, mega stabile Fanszene. Nicht immer ganz einfach, glaube ich auch, aber auf jeden Fall eine, die für den Verein brennt und viel für den Verein macht. Das hat man auch in Italien gesehen. Bergamo ja extrem hart getroffen von Corona. Und dann haben die Fans da einfach mal beim Bau eines Krankenhauses geholfen. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich und eine Geschichte, die für mich eigentlich fast zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Stattdessen hat man immer wieder diese Zeitrafferbilder aus China gesehen, wie dort einfach unter menschenunwürdigen Bedingungen ein Krankenhaus innerhalb von ein paar Stunden hochgezogen wurde. Also manchmal fragt man sich auch, welche Geschichten werden eigentlich erzählt und dann auch in Bezug von Fußball auf Fußball. Atalanta Bergamo ist eine Geschichte, die für mich viel mehr erzählt werden müsste, auch im Fußball, die da wirklich tolle Arbeit geleistet haben und ja, anders herangegangen sind, was Scouting angeht und sowas. Und das würde ich mir bei Werder halt auch wünschen, dass man, ne, wir haben einen Scouting-Chef mit Clemens Fritz, der mich bisher noch nicht so überzeugen könnte mit irgendwelchen, ja, entweder soliden oder kreativen Scouting-Ergebnissen und Transfers.
Ja, bei Argo bin ich ganz zuversichtlich.
Ja, klar. Das bin ich auch, aber das, ich finde, die Transferbilanz von Frank Baumann insgesamt ist ja auch nicht so schlecht, nee, wie sie jetzt gemacht wurde. Nee. Die ist halt aber natürlich massiv geschädigt durch die, durch den Transfer von Davy Selke für enormes Geld, als auch, wenn man Preis-Leistung bisher anguckt, von Toprak und Bittencourt. Toprak hat das Geld jetzt schon fast reingespielt mit der Leistung gegen die Bayern, muss man sagen.
Bittencourt auch, weil er uns in der Liga gehalten hat überhaupt nur.
Genau, Bittencourt auch, wobei ich dann trotzdem auch sagen kann, war jetzt Leo Bittencourt der Spielertyp oder die Position, wo wir diesen Bedarf hatten, dass dort so viel Geld ausgegeben werden muss. So, das kann ich, ich kann ja trotzdem den Spieler Leo Bittencourt gut finden, ja, und dass er gute Leistung für Werder bringt und trotzdem sagen, da ist das ein bisschen, wenn mein Dach kaputt ist, so, und dann stelle ich mir da eine neue Küche hin. Dann sagt meine Frau auch, das ist ja wunderbar mit dem neuen Backofen, tolle Steaks und tollen Braten, den du hingezaubert hast, aber ich habe halt immer noch einen kalten Kopf, weil unser Dach kaputt ist und es ist schweinekalt und dann kann ich sagen, ja, aber guck doch mal hier und auch die neue Arbeitsplatte ist doch richtig wunderbar. Ja, das Dach ist halt immer noch kaputt und so ist es bei Werder, ist halt die Sechserposition seit langem kaputt, ja, und Christian Groß macht das sehr solide und sehr gut und ist eine tolle Geschichte, aber auch da, wie nachhaltig das ist, das wird sich noch zeigen. Und ja, also die Transferbilanz von Frank Baumann, das war ja nicht der Auslöser, die ist grundsätzlich noch wirklich okay, ne? Aber klar, in Zeiten und bei Vereinen, wo es finanziell knapp ist, da muss eigentlich fast jeder Transfer sitzen und das ist natürlich eine enorme Aufgabe. Du kannst dir halt nicht wie bei Leverkusen erlauben, mal irgendwie bei 4 Spielern daneben zu greifen und dann zu sagen, ja gut, dann spielen die halt keine Rolle mehr. Dann ist das halt so.
Ja, die ganzen Transfers sind ja im letzten Winter unter anderem jedenfalls gemacht worden aus der Not heraus. Ne? Das muss man. Toprak ist ja auch nicht gekommen, weil wir gedacht haben, oh, wir brauchen dringend mal einen neuen super Innenverteidiger, sondern der ist ja auch nur da, weil die alle verletzt waren auf einmal. So muss man auch mal ehrlich sagen. Selke ist ja nicht nach Bremen gekommen, weil Bremen gedacht hat, oh, die müssen wir unbedingt wieder zurückholen, sondern, oh scheiße, wir haben hier Füllkrug nicht mehr, wir haben hier überhaupt keinen Stürmer, wir sind alle verletzt, ja, was müssen wir jetzt machen? Ja, also
ist zweistellige Millionenablöse ist,
ja, ich weiß.
Genau, die Ablöse ist halt das, was da, wenn du Selke für 6 Millionen, 5 Millionen oder was weiß ich geholt hättest, hätte ja keiner was gesagt. Aber für eine zweistellige Ablösesumme ist das schon wirklich haarig und dann und du hast also eine zweistellige Ablösesumme für so einen Stürmer. Die gibst du vielleicht aus für Spieler wie, gut, John Cordoba ist ein schlechtes Beispiel, aber für den hat Köln damals, ich glaube, über 20 bezahlt, die es dann am Anfang nicht wert war. Also eher für Spieler von dieser Kategorie aus. Ja, nachher doch, genau. Und nicht für Davy Selke. So, das ist ja das, was da auch so.
Vielleicht kommt da irgendwann ja auch noch ein jetzt doch, mal sehen.
Ja, klar, ey, wäre doch schön und wäre ja, würde mich auch für den Typen Davy Selke freuen. Das ist ja der nächste Punkt. Wenn ich hier aus meiner Warte als Fan Spieler kritisiere, dann geht denen das hoffentlich total am Hintern vorbei, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, denen kann ja völlig egal sein, was dieser Typ da aus Dithmarschen von seiner Hallig labert. Das sollte denen auch egal sein. Also sowieso Prominente, die auf Social Media sich so einzelne Kommentare rauspicken und darauf reagieren und total pikiert sind und dann ihre eigene Followerschaft auf einzelne 5 Follower-User loslassen, finde ich ja sowieso schon albern. Liebe Grüße an Frank Buschmann. Weil das kann denen doch egal sein. Also das sollte denen doch egal sein. So. Und ist es den Fußballern hoffentlich häufig auch. Also ich hoffe, die lesen das gar nicht, weil das, wenn ich Podcasts mache wie den Weserfunk, mich dort aufrege über die Leistung von Spielern, dann mache ich den Podcast ja nicht für den Verein oder für die Spieler, dass sie sich das anhören. Also ich erwarte, wenn ich die Taktik von Florian Kohfeldt kritisiere, habe ich nicht die Erwartungshaltung, dass der den Weserfunk hört und dann sagt, ja Mensch, was der Kim gesagt hat, da hat er völlig recht. Das muss ich jetzt mal anders machen.
Früher hat er das vielleicht gemacht.
Früher hätte man das ihm am Eisen in Bremen in der Kneipe erklärt.
Richtig.
Aber ist ja leider Corona.
Früher ist gut. Also ist gar nicht so lange her. Als er noch U23-Trainer war, da war er ja durchaus
Ja, und auch als er noch der Taktikfuchs von Viktor Skripnik war.
Ja, genau.
Ja, also das ist halt alles schwierig. Und bei Werder hat sich natürlich auch da, also Corona wirkt ja auch, was viele Probleme angeht, wie so ein Durchlauferhitzer. So, naja, das ist eh schon heiß, dann wird das ja durchgejagt und dann ist das halt schon häufig verkohlt, was dann da rauskommt am Ende. Und das ist halt finanziell, ist halt Ebbe, ne?
Klar.
Es ist schwierig.
Schwierig auf jeden Fall. Das bringt mich zur nächsten Frage. Findest du gut, dass Kofeld noch Trainer ist? Ist das ein guter Trainer?
Ich halte ihn immer noch für einen, ich halte ihn immer noch für einen talentierten Trainer. Also ich glaube immer noch, dass es ein guter Trainer werden kann. Aber er ist dem Beweis im letzten Jahr auf jeden Fall schuldig geblieben in vielen Punkten. Man hatte das Gefühl, er hat sich zu sehr auf andere Sachen konzentriert. Das wurde, hat er ja auch hinterher zugegeben, dass er zu viel machen wollte, was vielleicht nicht sein Kernkompetenzbereich ist. Ich hoffe, dass er daraus gelernt hat, weil das macht halt einen guten Trainer aus, daraus zu lernen. Ich nehme mal ein fieses Beispiel. Jupp Heynckes, der ja jetzt im Nachgang seiner Karriere als wirklich Trainer-Genie fast gefeiert wird, noch mit den Bayern nochmal die Titel geholt hat und wen der nicht alles trainiert hat, war während seiner Anfänge in der Trainerkarriere und auch mittendrin nicht überall beliebt. Also mein Vater ist Eintracht Frankfurt-Fan und wenn eins hat mir mein Vater beigebracht, Jupp Heynckes hat die Eintracht kaputt gemacht. Denn er hat in den 90ern eine Eintracht Frankfurt-Mannschaft übernommen, die drei der für mich weltbesten Fußballer eigentlich hatte, nämlich JJ Okocha, Toni Yeboah und Maurizio Gordino. Und Jupp Heynckes hat es geschafft, dieses Trio schnell kaputt zu machen. So. Das hat aber nichts mit dem, der hat aber scheinbar daraus gelernt, wie man mit Spielern umgeht, wie man mit Stars umgeht. Denn was die Bayern ja gerade über sein letztes Engagement oder die letzten beiden Engagements bei den Bayern sagen, ist ja, dass der eine wahnsinnig tolle Mannschaftsführung hatte. Und das hat ihn halt in den 90ern zum Beispiel noch nicht ausgezeichnet. Also ein guter Trainer lernt ja aus seinen Fehlern. So. Und das ist ja sowieso, daraus lernen ist halt immer wichtig und sich weiterentwickeln und in Krisenzeiten weiterentwickeln. Unter allem. Also Leidensdruck ist ein enorm großer Motivator. Das darf man nicht vergessen, so lerntechnisch. Ne? Wo Leidensdruck ist, ist auch Wille zur Veränderung. So. Und wenn du Tabellen-16er wirst und in der Relegation nur knapp die Klasse hältst, ist das schon enormer Leidensdruck. So. Und das hat man, ich sag mal, Florian Kohfeldt hat man das auch angemerkt, ja, in Interviews und sowas, ja, dass der das schon, das geht dem nicht am Mors vorbei. Das hat ihn schon mitgenommen.
Und wie, ja.
Und das finde ich halt auch wichtig, weil der einfach schon klar ist, ich trainiere jetzt nicht den FC Pusemuckel und wir reden hier über einen Bezirksliga-Abstieg, sondern es hängt ab, ich bin quasi mit dafür verantwortlich, ob Menschen ihren Arbeitsplatz behalten. So, weil das ist klar, wenn ein Verein wie Werder absteigt, dann müssen Kosten eingespart werden. Und dann werden Leute entlassen. Und wie gesagt, es ist dann halt nicht der Mittelstürmer, der entlassen wird. Und das hat man schon gemerkt und das halte ich schon für wichtig, dass man da, ihm wurde schon häufiger Arroganz unterstellt, die sehe ich bei ihm nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich sehe da ein großes Selbstbewusstsein, aber halt inzwischen auch ein bisschen geerdeter, also zwischenzeitlich vielleicht mit dem Höhenflug, aber klar, der ist in seiner ersten Saison als Cheftrainer, ist er halt auch zum Trainer des Jahres gewählt worden. So, dann gehen die halt mit dem Ziel Europapokal in die Saison, dann, hat ja einfach zu Beginn auch vieles funktioniert für ihn, so. Ne, das ist dann halt auch schwierig, wenn dann plötzlich alles, was vorher funktioniert hat, scheinbar nicht mehr klappt. So. Und dann, ja, muss man sich nicht neu erfinden, sondern muss halt gucken, was sind meine wirklichen Kernkompetenzen, wo habe ich noch Verbesserungsbedarf, wo muss ich mir vielleicht Leute ranholen, wer arbeitet inzwischen mit einem Sportpsychologen zusammen. Dass das noch nicht gang und gäbe ist bei jedem Bundesligisten, finde ich nach wie vor erstaunlich. Weil das ist einfach Sportpsychologie. Das hat schon einen Grund, dass man das studiert und dass das auch nicht so nebenbei in so einem Seminar gemacht wird, ne? Und man erwartet das von Fußballtrainern, die einen Fußballlehrerfachgang gemacht haben, eventuell sogar noch als Ex-Nationalspieler verkürzt, erwartet man, dass sie das einfach so können. Und das ist auch immer wieder merkwürdig, also verstehe ich auch nicht so. Und ich finde das wichtig, dass sich ein Trainer halt auch die richtigen Fachleute ranholt, die ihn unterstützen können, aber die natürlich mit ihm auch auf einer Linie sind. So, das ist auch wichtig und deswegen glaube ich schon, dass Florian Kohfeldt ein sehr guter Trainer werden kann. Im Moment halte ich ihn für einen okayen Trainer und ich finde es gut, dass er bei Werder geblieben ist, denn das ist der nächste Punkt ist, ich sehe halt nicht, dass Werder oder Frank Baumann außerhalb dieses Trainerkarussells denken. Insofern wäre es einer vom benannten Trainerkarussell geworden und das ist keiner, der Werder weitergeholfen hätte. Dann lieber mit Kohfeldt weiter.
So. Das stimmt total, ja. Ich dachte zwischendurch mal, das Problem wäre vielleicht oder ist vielleicht gewesen, dass Kohfeldt zu sehr Werder-Fan ist. So. Ich dachte, manchmal fehlte ihm vielleicht so ein bisschen die Distanz, weil man merkt schon, er weiß ja auch noch genau, wo er gesessen hat und weiß der Geier, was erzählt er ja auch immer ganz gerne. Und da dachte ich zwischendurch so, oh, wenn du da mal nicht zu nah dran bist an dem Ganzen so. Und hat mich dann so ein bisschen eines Besseren belehrt. Aber man merkte schon, wie nah er dran war oder ist vielmehr und wie sehr ihn an diesem, ihm an diesem Verein auch liegt, als es dann in Heidenheim gerade noch so geklappt hat. Da merkte man wirklich, was da von ihm abgefallen ist und dass der ja quasi ein paar Sekunden komplett weg war eigentlich. So.
Ja, das ist schon, also ich glaube, du kannst nicht zu sehr Fan vom Verein sein. Also nicht, wenn du gut, wenn du kompetent bist, weil dann kannst du das schon trennen und insofern, ich glaube auch nicht, dass er Fan von einzelnen Spielern war und sie deswegen aufgestellt hat, das ist schon mal ganz gut. Mhm. und dann auch klar, ist dann auch wieder der Leidensdruck höher, wenn das dein Verein ist quasi auch. Ne? Also klar kann das auch zu Problemen führen, dass man vielleicht irgendwann sich nicht trennen kann.
Zum Beispiel, ja.
Das ist schwierig. Also wer ja auch zum Beispiel dafür ist, und der hat jetzt keine große Trainerkarriere hinterher hingelegt, ist Holger Stanislawski beim FC St. Pauli. Mhm. Der auch damals gesagt hat, auf der Pressekonferenz, wo er als Trainer vorgestellt wurde, hat er gesagt, ich glaube, es war auf der ersten Pressekonferenz sogar, ich weiß, dass ich, indem ich jetzt hier Cheftrainer werde, dafür sorge, dass ich irgendwann nicht mehr Trainer beim FC St. Pauli bin. Weil das einfach so ist. Also es gibt zwar Beispiele im europäischen Fußball, Giroud beim Angers Auxerre, der, glaube ich, Zeit seines Lebens Trainer dort war und ich glaube auch bei Dynamo Kiew, Lubanenko, oh, ich will den Namen nicht falsch aussprechen.
Ja, Streich wird ja mal gerne genommen, ne?
Als Beispiel. Streich auch, klar. Genau, und Streich wird auch, glaube ich, Zeit seines Lebens Trainer bei Freiburg sein, wenn nicht mehr bei der ersten Mannschaft, dann in der Jugend wahrscheinlich.
Sowas, ja.
Ja, aber das hat Stanislavski damals gesagt. In dem Moment wusste er, ich bin dann irgendwann nicht mehr hier Mitarbeiter quasi vom FC St. Pauli. Das, weil das dann für ihn als Typen scheinbar auch nicht funktioniert, dann die zweite Mannschaft oder sowas zu übernehmen. Mhm. So, und das hat bei St. Pauli ganz gut funktioniert mit diesem emotionalen Typen Holger Stanislavski. Das hat halt hinterher in Hoffenheim und Köln gar nicht mehr funktioniert. Mhm. So. Weil du dann gemerkt hast, okay, da ist nicht so viel Trainerkompetenz dahinter. Und das sehe ich bei Kofeld anders. Also ich glaube auch, dass der woanders erfolgreich sein kann. Vielleicht sogar kann der irgendwo erfolgreicher sein als bei Werder. Vielleicht
ja,
muss der irgendwann von Werder weg, weil er dann doch zu sehr Fan ist, beziehungsweise ich traue ihm eine schnellere Entwicklung zu als dem Verein Werder Bremen.
So. Ja.
Also er wird eher in den Europapokalrängen ankommen irgendwann, als es Werder tun wird.
Ja, zumal er diese Saison hatte, die nicht geklappt hat. Ich glaube, da hat er innerhalb von einem Jahr mehr gelernt als manch anderer Trainer in mehreren Jahren.
Ja,
das glaube ich.
Den Eindruck habe ich auch.
Ja, das glaube ich. Ich meine, er hat ja auch, als er gekommen ist, die erste halbe Saison sozusagen, da hat ja alles funktioniert. In der Saison darauf hat ja auch immer noch alles funktioniert. Und dann kam diese Welle nach unten, so diese Delle, so, was dann dazu geführt hat, dass die einen sagen, naja, das ist aber trotzdem ein guter Trainer. Und die anderen gesagt haben, seht ihr, haben wir ja schon immer gesagt. So.
Ja.
Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ich habe für mich so mittlerweile, was heißt mittlerweile, ich habe für mich so die Marschroute ausgegeben, naja, also vielleicht ist er, wie du schon richtig sagtest, talentiert und er ist jetzt im dritten Jahr bei Werder, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja, genau, jetzt gerade so. Genau, jetzt vor 3 Jahren ungefähr hat er angefangen, irgendwie so. Und das ist alles okay. Und wenn er jetzt zum Beispiel Werder Bremen in dieser Saison mit all den ganzen Unzulänglichkeiten, mit denen er ja nun mal zu leben hat und wenn jetzt auch noch Rashica weg in Anführungszeichen bricht zur Wintertransferperiode, die ja bald auch schon wieder ist, die eine ist gerade vorbei, die nächste fängt schon wieder an, ist ja auch Wahnsinn. Wenn er uns trotzdem, sagen wir mal, auf dem einstelligen Tabellenplatz führt, dann bin ich bereit zu sagen, okay, ist ein guter Trainer.
Mhm.
Das kann man machen. Das kann man machen. Und wenn er dann in der Saison da drauf, wie du schon sagtest, mit der Entwicklung, es schafft, uns safe in die einstelligen Tabellenplätze zu bringen, dann ist er wirklich ein sehr guter Trainer. Soweit würde ich gehen. Mehr Hype gestehe ich mir nicht zu, weil all diese ganzen Superlative, weiß ich nicht, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Ne? Bei Streich haben sie auch immer alle gesagt, bester Trainer, das ist nur, weil Freiburg und so und hier und da. Und jetzt fangen die Ersten schon wieder an. Ja, aber müssen wir nicht auch doch mal über den Trainer? Also das geht ja immer ganz schnell, solche Sachen. Deswegen bin ich da mit dem Superlativen immer so ein bisschen vorsichtig. Aber ich glaube nicht, dass es über Trainer überhaupt gibt. Davon mal ganz abgesehen, die haben dann auch Glück einfach mal viel. Das kommt auch dazu. Sicher gibt es sehr, sehr gute Trainer. Ich glaube nur nicht an dieses Übertrainer-Ding, weil da gehört halt auch eine Menge Glück dazu, einfach. Wie überall im Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt auch, was ist denn auch Erfolg bei Vereinen wie Freiburg oder bei Werder? Das ist ja auch wieder, ich habe es davon gesagt, ne, Erfolglosigkeit wird anders definiert, aber natürlich auch Erfolg wird anders definiert.
Na klar.
So, und Ich behaupte, jeder mittelmäßige Bundesliga-Trainer kann innerhalb von 2 Jahren einmal Meister werden mit den Bayern.
Hm. Ja.
So, ob das dann nachhaltig ist, ist dann wieder der nächste Punkt.
Ja, die haben natürlich,
weil man ja auch einfach immer Strukturen übernimmt, die halt vielleicht schon da sind vom Vorgänger, wenn man nicht alles neu erfinden will. Also Jürgen Klinsmann könnte es vielleicht nicht, aber viele andere schon. Aber Jürgen Klinsmann ist ja auch nicht mal ein mittelmäßiger Bundesliga-Trainer.
Das ist richtig. Da hat Bayern leider alles richtig gemacht.
Ja, tatsächlich.
Muss man leider sagen. Also jetzt haben sie auch noch echt einen guten Trainer. Verdammt.
Ja, wobei auch das wird sich, glaube ich, auch erst im Nachgang betrachten lassen. Also ich finde das schwierig, dass die letzte Saison, die Bayern haben die Champions League gewonnen, völlig zu Recht und sowas alles, aber das ist ja keine normale Saison gewesen. So, das
nee,
ist ja
aber
auch
er ist ja auch
schwierig.
Schon Weltmeister geworden, ne?
Ja, das, ja gut, also Klinsmann wird mit der DFB-Elf 2006 WM Dritter, so danach übernimmt Löw, holt irgendwann den Titel und dann, als Klinsmann bei den Bayern scheitert und irgendwie seine Reputation schwindet, heißt es, naja, eigentlich war ja sowieso schon immer Löw dafür verantwortlich. Jetzt, wo die Reputation von Löw leidet, heißt es, naja, aber eigentlich war ja schon Flick immer dafür verantwortlich. Also eigentlich könnte doch das größte Ziel für einen Trainer nur sein, Co-Trainer der Nationalmannschaft. Und wenn dir dann der Cheftrainerposten angeboten wird, kannst du sagen, nein, ich möchte nicht. Ich gehe zum FC Bayern. Also insofern hat Flick alles richtig gemacht. Ne? Auf jeden Fall. Also, dass das kein schlechter Trainer ist, klar, sonst bist du auch nicht beim DFB Co-Trainer. Das noch mal als nächstes. Ne? Die Zeiten von Uli Stielike und Erich Ribbeck, die sind Gott sei Dank vorbei.
Ja, ja. Mhm. Harren wir da den.
Also ich glaube, ja.
Ich traue
denen. Ansonsten würde ich es machen.
Alles zu. Wirklich, am Ende traue ich denen alles zu. Also insofern, da bin ich sehr skeptisch, was das alles angeht. Wo wird denn Werder landen am Ende der Saison? Vielleicht noch zum Abschluss. So ungefähr.
Ja. Ich tippe, dass es irgendwas 13., 14. wird.
Okay.
Ein Traum wäre ein einstelliger Tabellenplatz.
Ja, 9. oder 10. wäre schon sehr, sehr fancy, ne?
Ja, das wäre schon wirklich mega unter den Bedingungen. Mhm. Und nach der letzten Saison dann klar, ne?
Eben.
Und aber auch gerne dann mit entsprechend Leistungen, die das auch gerechtfertigen.
Ja, klar.
Ne? Kein Schalke wird Zweiter Fußball, sondern
ja.
Gerne auch was Nachhaltigeres aufbauen.
Ja, ich glaube, solange wir von diesen verletzten Problemen verschont bleiben, die wir im letzten Jahr einfach auch hatten, das muss man auch mal einfach in die Gedankengänge mit inkludieren, solange Toprak einigermaßen heil bleibt, man sieht ja, was der kann, solange, glaube ich, und das einigermaßen so geht, und wenn der mal verletzt ist, dann ist halt Veljkovic noch da, solange das einigermaßen läuft und solange nicht alle wieder verletzt sind, oder zu viele verletzt sind. Das kann eine Mannschaft wie Werder natürlich nicht kompensieren. Das geht gar nicht. Das ist impossible. Da sind wir auch nicht die Einzigen. Das trifft auf ganz viele Bundesliga-Vereine zu. Solange das einigermaßen läuft, im Gegensatz zum letzten Jahr, glaube ich, wird das eine hoffentlich nicht so anstrengende Saison.
Es sind halt auch für dich noch ein paar Mannschaften dabei, die wirklich sehr schlecht gestartet sind und wo es schwierig ist, da rauszukommen.
Ja.
Also das hat man bei Werder letztes Jahr gesehen, wenn du diese Punkte nicht holst und selbst einigermaßen spielst, dann ist es schwer, da unten rauszukommen.
Mhm.
Und für Schalke und Köln wird das schon wirklich, wirklich, wirklich schwierig, da unten rauszukommen.
Bielefeld auch,
die einfach nicht die Qualität haben.
Leider, ja.
Die sehe ich grundsätzlich im Kader bei Schalke und Köln schon mehr als bei Bielefeld gegeben.
Wobei bei
und
Schalke,
Mainz muss natürlich auch etwas hinterherrennen.
Richtig. Wobei bei Schalke bin ich ziemlich sicher, dass zum Jahreswechsel einige Spieler ablösefrei gehen werden, weil sie die schlicht von der Gehaltsliste haben wollen. Weil die haben Verträge bis jetzt 21 und die müssen da weg. Sonst ist Schalke zahlungsunfähig irgendwann.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wir reden hier über Schalke 04.
Ja, Wahnsinn, ne? Ein Verein, der das Ruhrgebiet geprägt hat, der eine Identität vorgibt, mit dem sich Leute identifizieren, wie mit Werder ja auch. Das ist ja Wahnsinn. Was die, also manchmal ist es beim HSV nicht anders, ne? Also man mag ihn mögen oder nicht, also wir eher nicht, aber trotzdem. Es ist so, manchmal habe ich das Gefühl, warum macht ihr das? Warum fahrt ihr diesen Verein absichtlich gegen die Wand? Warum?
Ja. Ja, es ist wirklich sehenden Auges, ne?
Ja.
Das ist das Erstaunliche.
Ja. Warum tut ihr den Leuten das an? Warum macht ihr das?
Wobei man sagen muss, der BVB hat das ja auch schon mal gemacht.
Ja, ja. Nee, der BVB hat doch immer toll gewirtschaftet, das weißt du doch.
Und ja, stimmt, das hat Watzke ja auch gesagt.
Richtig.
Also der BVB, der Verein, der schon mal vor der Insolvenz stand und der nur, weil die anderen Bundesligisten gesagt haben, wir retten ihn quasi, in der Liga geblieben ist und die Lizenz behalten hat. Der erdreistet sich ja jetzt, anderen Vereinen zu sagen, sie sollen solide wirtschaften. Auch das ist nochmal eine schöne, ja, ist so ein Wachstum bei so einem Verein, das lässt bei dem einen oder anderen halt auch so ein bisschen die Vergangenheit schwinden, ne? Die Erinnerung daran.
Demenz, ne? Machst du nix.
Steckt halt auch mit in diesem Sumpf.
Ja, so ist das.
Wir kamen gerade drauf mit Schalke, dass so eine ganze Kultur im Grunde entsteht rund um die einzelnen Vereine. Was müsste denn passieren, damit es den Fans und der Fankultur für die nächste Pandemie oder bis zur nächsten Pandemie besser geht? Haben wir überhaupt Einfluss darauf oder die Fans?
Naja, also wenn man jetzt von Werder Bremen redet, so Traditionsvereine, und das kann Leipzig nicht. Das kann Leipzig nicht, das kann Hoffenheim nicht, das kann Wolfsburg nicht, das kann Leverkusen nicht. So eine geile Aktion, wie zum Beispiel die Werder-Fans gemacht haben mit dem Eisen, und ich gucke dich an, das Trikot, was du da gerade liegst, das kriegen die nicht hin. Na, so Sachen, so. Dass einfach mal eine Kneipe gerettet wird, so zum Beispiel, oder was weiß ich, was Werder nicht alles für Sachen gemacht hat, die Fans alles für tolle Sachen gemacht haben in dieser Zeit, den Leuten geholfen hat und weiß der Geier was nicht alles. Das kriegst du wirklich nur hin, wenn du eine Fanbase hast, die also wirklich mehr als das machen, was normal üblich ist. So. Und wie man das machen kann, dass es denen besser geht, ist natürlich eine gute Frage. Denen wird es natürlich genauso gut und genauso schlecht gehen wie allen anderen auch am Ende. Und wenn du Glück hast, also in dem Moment das Glück hast, dass du so Fans hast, wie zum Beispiel Werder Bremen, dann bist du vielleicht, was das angeht, ein bisschen besser aufgestellt. Aber auf der anderen Seite läuft dir das halt bitter hinten rein, weil dir die Kurven einfach fehlen. Ne? Das ist wirklich, also Werder ist eben einer der Vereine, die da so massiv drunter leiden, auf so vielen Ebenen finanziell, was die Lautstärke angeht, was die Kreativität angeht, was das Lautsein angeht, weil die machen ja auch wirklich, also die setzen sich ein für Diversität. Also ich kann jetzt wieder nur von der Werder-Kurve so reden, und die ist ja auch divers. So, das ist ja wirklich einer der Kurven, die eher zu den sympathischeren zu zählen ist. Und wenn ich das mal einfach so frech sagen darf.
Aus unserer Warte sicher.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also das ist ja eher Richtung St. Pauli, so was das, naja, was so diese ganze Weltsicht angeht und so. Das ist schon recht angenehm, und für eine Kurve ein recht hoher Frauenanteil, was immer gut ist, desto weniger besoffenes, maskulines Zeug da rumläuft, desto besser. So, ist immer so. Insofern ist das alles, hat immer so seine zwei Seiten. Auf der einen Seite fehlt Werder das an allen Ecken und Kanten, so. Und auf der anderen Seite kriegst du wieder so Aktionen, die du im Moment, ob Corona, machen kannst, und was die Fans eben auch tun und machen, kriegst du nicht hin, wenn du diese gewachsene Fanstruktur einfach schlicht nicht hast. Das kannst du nur als Werder Bremen, als FC, als Eintracht oder Stuttgart oder sonst irgendwie was. Anders geht's halt einfach nicht. Das ist alles so ein zweischneidiges Schwert. Also besser wird es den Fans sicherlich, ja, was soll man machen? Also was soll der Verein machen? Das, denen sind die Hände gebunden, den das Fans sind die Hände gebunden.
Ja, aber das klingt eigentlich nach einer hoffnungsvollen Antwort, ne? Wenn alles den Bach runtergeht, dann können zumindest die eingefleischten Fans die Vorbilder sein, die eigentlich die Vereine hätten sein können. Irgendwie so.
Also was tatsächlich Vereine machen können, ist, also wenn man jetzt in der Corona-Krise eins gemerkt hat, dass viele Fanszenen sich so Nachbarschaftshilfe organisiert haben, also Einkaufsservice für Leute, die halt nicht einkaufen gehen können, Unterstützung und sowas. Und da würde ich mir schon einfach wünschen, dass man einfach die infrastrukturellen Bedingungen, die ein Verein hat, also gerade in einem zentral gelegenen Stadion wie Bremen mit den Räumen und sowas alles, vielleicht einfach Sachen zur Verfügung stellt, ne? Die dann nicht genutzt werden in der Zeit oder Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und also Stuttgart hatte auch ganz viel gemacht als Beispiel, oder Freiburger Fernsehen und so. Und da gibt es schon viel. Und die Vereine müssen sich halt in diesen Zeiten oder die Fans müssen sich ihre Vereinsidentität halt andernorts holen. In Bremen funktioniert das halt ganz gut. Das Eisen ist wirklich hervorzuheben als Kneipe, die für die Identität der Werder-Fans und der Werder-Fankultur, der aktiven Fanszene enorm wichtig ist. Aber halt, ich glaube auch nach wie vor für die Kneipenkultur in Bremen.
Ja.
Dann haben sich die Teile der Fans halt gedacht, okay, wir müssen halt diesen Teil schützen. So, so ein bisschen auch das, was können wir denn machen? So. Und du kannst natürlich auch mit einem Klingelbuddel rumlaufen und hinterher bei Frank Baumann klingeln und sagen, so, hier, wir haben 800 Euro eingesammelt für dich. Dann sagt er, das ist schön und gut, wir haben aber 30 Millionen Verbindlichkeiten.
Ja.
Das hilft allerdings Sinn. Vielleicht Kleinkneipen rund um den Verein und anderen Projekten und sowas, die auch natürlich, was wird als erstes gekürzt, das sind soziale Projekte von den Vereinen, ne? Wenn man die dann weiter unterstützt, so, und das machen viele Vereine dann halt, also das ist ja tatsächlich als Beispiel Schalke, Die Fanidentität der Schalker hängt von meiner Sicht wieder von draußen nicht wirklich an der Veltins-Arena da, an dieser Sporthalle. Mhm. Das ist eher der Schalker Kreisel, das ist Gelsenkirchen, das ist das Drumherum. So, mhm. Das ist auch dort, ich glaube, der Schalker Kreisel, die Kneipenmeile, das sind die Fanzines. Das ist dann an der Arena selber der Dachverband der Schalker Fanclubs, in dem ich auch schon mal Gast sein durfte, wo sich dann halt auch alle Schalker treffen und dann siehst du halt auch dort, wie divers die Schalker Fanszene ist. Mhm. Und du musst halt du musst deine Identität verlagern weg von der Fankurve. So. Und in Bremen hat das meines Erachtens nach einigermaßen funktioniert. Das funktioniert aber natürlich nur über einen begrenzten Zeitraum.
Ja klar, weil irgendwann auch die Kräfte flöten gehen, ne? Ist ja klar.
Ja.
Ist ja logisch. Ja. Ja, ist schwierig. Es ist schwierig. Da ist dann Werder Bremen auch nicht unbedingt immer die Lösung sozusagen, weil da müssen wir irgendwie alle durch. Und hoffen, dass das dann irgendwann wieder so läuft, wie alle sich das vorstellen. Und dann machen wir das, was wir schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir das angekündigt haben. War das letztes Mal? Nee, wo war das denn? Das war bei Twitter, glaube ich, genau. Bei Twitter haben wir das irgendwann mal beschlossen, richtig. Und wenn das hier alles vorbei ist, wenn wir das alles durch haben, dann treffen wir uns alle im Eisen.
Genau.
Ja.
Das ist immer eine gute Idee.
Mit Hör mal, wer da hämmert und so. Genau.
Der Deichfumms darf auch kommen.
Ja, und Worum Podcast darf auch kommen.
Ja, Worum Podcast.
Genau. Wir bringen die Kultur mit.
Ja, das ist sehr gut, weil die ist von uns anderen nicht zu erwarten. Ganz besonders nicht vom Deichfumms.
Das stimmt. Auch interessant, ne? Auch ein interessantes Thema. Bremen und Podcast. Es gibt ja keinen anderen Verein, über den es so viele Podcasts gibt wie Werder Bremen. Das ist auch spannend. Warum eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, der Weserfunk ist von denen, die noch aktiv was machen, glaube ich, inzwischen der Älteste.
Ja, glaube ich auch.
Die anderen sind ja auch häufig gestartet mit der Prämisse, wir wollten jetzt auch mal einen Werder-Podcast machen, weil die es bisher nicht gibt, die finden wir scheiße. Die es bisher gibt, die finden wir scheiße. Das ist halt auch für uns als Weserfunk, wir hören das immer gerne. Wir sind die mit den T-Shirts. Also wenn ihr einen Podcast mit geilem Merch sucht, dann kommt zum Weserfunk.
Genau. Und überhaupt, geht zum Weserfunk, hört das ist gut. Und ihr dürft auch hören, mal wer der Hämmert hört, das ist auch gut. Die machen auch einen tollen Job. So mal diese kleinen Berichterstattungen vom Spiel finde ich ganz schön.
Ja.
Den machen die schon ganz gut. Dann würde ich sagen, war das wie immer sehr, sehr, sehr erhellend und sehr toll, was du uns da erzählt hast, weil viele Dinge vergisst man, verdrängt man, wusste man nicht. Insofern können wir da eine Menge mitnehmen. Wir wissen schon, warum wir so Leute wie dich einladen, ne? Weil du hast den Plan. Das ist schon nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, wenn ich immer wieder das Bildnis vom Sumpf aufrufe, das ist halt auch wirklich ein Durchsumpfen heute gewesen durch die Themen. Ich hoffe, man kann meinen Gedankensprüngen einigermaßen folgen. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Ich kann ja selber kaum, komme ich ja hinterher. Ne? Also auch für mich nicht einfach.
Ja, es ist ja im Moment für uns alle nicht einfach. Insofern passt das schon. Unsere HörerInnen können das schon alles einordnen. Da bin ich mir sicher, gar kein Problem.
Ja, die sind auch gebildeter als die vom Weserfunk. Von daher hilft das vielen.
Bin ich mir nicht so sicher. Aber okay. Wenn ihr das überprüfen wollt, geht hin und höret den Weserfunk. Lohnt sich immer, wenn ihr denn Werder-Fan seid oder Fußball-Fans seid oder was auch immer. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich bei Kim vom Weserfunk. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Gerne.
Sagen an dieser Stelle nochmal, geh hier hin und stimm mit ab, sonst müssen wir leider erzählen, wie unartig ihr seid. Ist einfach so, geht nicht anders. Ne? Ihr wisst, wie hartnäckig wir sein können.
Fürjetöne.de.
Genau.
Ja, wir sagen das immer wieder. Auch beim nächsten Special nächste Woche.
Ja. Wir werden nicht müde, es zu betonen. Es nützt alles nichts. Also wenn ihr wollt, dass wir damit aufhören, müsst ihr einfach abstimmen. Das nützt nichts. Also sonst hört das nicht auf. Ich sag's jetzt schon. Ich sag's nur. Also, ne? Also, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als zum einen, es kommen weitere Specials, nämlich das Linux-Special mit Ingo Ebel, wo wir uns drauf freuen dürfen. Und natürlich, wie fast schon immer, muss man ja schon sagen, das Post-Rock-Special mit Lara. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.